Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den onturigsten Podcast der Welt. Ich bin der Manu und ich war schon wieder unterwegs. Zurzeit im Oktober häufen sich ein bisschen die On-Tour-Termine. Ich war in der Nähe von Frankfurt. Hinter Frankfurt liegt ein Verlag namens Pegasus. Der Pegasus Verlag bringt unter anderem Brettspiele raus. Die haben aber auch vieles andere, Bücher, Rollenspiele. Gerade Shadowrun und solche Geschichten, also ein Vertrieb in erster Linie, aber ich war vor allem da wegen Brettspielen. Die haben eingeladen zum Pressetag 2018, die machen einmal im Jahr eine mehrtägige Veranstaltung, bei denen einerseits die Presseleute unterwegs sind und eingeladen werden, dann die neuen Herbsttitel anzuschauen, kurz vor der Brettspielmesse in Essen, so ähnlich wie das auch der Kosmos Verlag neulich gemacht hat, da hatten wir ja auch eine Folge dazu, was wir natürlich gerne immer annehmen, habe ich ja da auch schon erklärt, weil man dort einfach auch sehr viel mehr Zeit hat, die Spiele tatsächlich zu spielen und dann in Essen sich auf andere Titel konzentrieren kann. Also heute gibt es eine On-Tour-Folge über die Herbstneuheiten vom Pegasus Verlag aus dem Brettspielsektor und kurz zur Einleitung, weil ich jetzt gerade hier noch alleine unterwegs bin, das ist eine Teils-Kooperationsfolge. Also ich habe die Folge aufgenommen mit den Brettagogen. Das ist ein Podcast von drei sehr netten Herren. Die einen davon kennt ihr, das ist der Stefan, der bei uns in den Librett-Folgen auch immer dabei ist. Und die Brettagogen, ihr hört schon am Namen, das sind drei Lehrer, die über Brettspiele reden. Also Stefan, den kennt ihr ja wie gesagt schon. Und dann sind dort noch der Chris und der Nico. Und wir haben uns dann nach dem Pressetag bei Pegasus, nach dem ersten Tag, wir waren da zwei Tage, abends noch beim Nico, wir haben da alle da übernachtet, vielen Dank an der Stelle noch, haben wir uns dann zusammengesetzt und bis nachts um drei gepodcastet. Und der Teil, der über Pegasus ging, der ist jetzt heute hier dieser kleine Kooperationsteil. Und wir reden über die folgenden Spiele. Wir reden über Crown of Emara, Spirit Island, Castle Rampage, Roleplayer, Adventure Island, Detective, Der Unterhändler, Farben, Meeple Circus, Micropolis, Azul, die Buntglasfenster von Sintra, also der zweite Teil sozusagen, dann das Spiel The Boldest und zu guter Letzt noch Blackout Hongkong. Und wenn ihr noch mehr hören wollt, es dauert ungefähr eine Stunde, die Besprechung dieser Titel, die Ersteindrücke, die wir dort gesammelt haben. Wir haben tatsächlich noch zwei Stunden danach weitergecastet. Bei den Brettagogen gibt es dann die volle Packung. Die haben dann alles noch reingepackt, was vor Essen noch quasi als Ersteindruck von Neuheiten abgewickelt werden muss. Da konnten wir natürlich auch noch mal ein bisschen was erzählen. Also bei den Brettagogen geht es dann noch weiter mit den Eindrücken vom Amigo-Presse-Event. Dann geht es noch weiter vom Queen Games ein bisschen noch. Und der Kosmos Verlag, da waren wir, Stefan und ich ja zusammen, da haben wir auch noch ein bisschen was berichtet und dann gab es noch etliche Spiele, die die zwei anderen auch noch vorher gespielt haben. Also ein sehr langer Podcast und der Teil über die Pegasus, der ist jetzt heute hier bei Insert Moin zu hören. Viel Spaß damit, ich leite jetzt quasi über zu Stefan, der die Anmoderation übernimmt und wünsche euch sehr viel Spaß mit unseren Ersteindrücken von allerlei Brettspielen. Bis morgen, auf Wiedersehen, tschüss!
Einen guten Morgen, liebe Klasse. Herzlich willkommen bei den Brettagogen. Wir sind heute zu viert. Und zwar sind das drei echte Brettagogen und ein besonderer Gast, den man vielleicht schon an der Stimme erkennen kann. Das ist nämlich der liebe...
Der Manuel. Guten Tag.
Von Insert Moin.
Ja, herzlich willkommen.
Dann ist mir gegenüber der...
Der Chris. Hallo.
Ja, und dann noch natürlich der Nico.
Hi.
Ja, heute waren wir gemeinsam, alle vier, beim Pegasus-Pressetag und konnten dort einige Spiele spielen und haben uns gedacht, wir reden ein bisschen darüber und versuchen das kurz zu halten. Unsere Vorgabe sind 3 Minuten pro Spiel.
Was, eben mal so 5?
Okay, ich schaff's in einer.
Ja, wir haben uns nicht darauf geeinigt, ob 3 Minuten pro Person pro Spiel oder 3 Minuten insgesamt, aber ja.
Ja, wir sollten vielleicht nur kurz vorweg schicken, wir sind jetzt keine Rezensionen oder sowas, sondern das ist ja praktisch der Podcast, der als letzter Podcast vor der Messe rauskommt und wenn ihr jetzt irgendwie eine längere Anfahrt habt, könnt ihr euch noch...
Ich dachte auch schon, das ist so der typische Podcast, den man auf der langen Fahrt zur Messe hören kann, wo wir direkt jetzt schon ein paar Tipps geben können. Also wir wollen heute nur über Spiele sprechen, die wir jetzt schon gespielt haben.
Und die Neuheiten sind.
Genau, und die originären Neuheiten auf der Messe sind. Also jetzt keine Spiele, auf die wir uns noch freuen, dann wäre das wirklich eine endlose Liste. Sondern wirklich, wir wollen schon ein paar Eindrücke vermitteln, dass ihr auch schon wisst, was muss ich mir genauer angucken und was kann ich links liegen lassen, denn das könnt ihr nach unseren fundierten Ersteindrücken garantiert und so handeln, wie immer halt.
Und genau deswegen war der Pegasus-Event heute ja auch so praktisch für uns, weil man dann noch sich schon mal selber so einen Ersteindruck verschaffen kann von vielen Spielen, über die man ja schon gewusst hat, dass sie wohl in Essen dann erscheinen werden. Und mehr als ein Ersteindruck kann das ja auch gar nicht sein, weil du gerade gemeint hast, keine Rezension, Nico. Wir haben ja die meisten Spiele heute auch nur maximal einmal gespielt und manche auch nach der Hälfte eben dann abgebrochen, um überhaupt genügend Spiele anschauen zu können.
Genau, das war ja mein Punkt. Nicht, dass jetzt jemand erwartet, das ist schon eine fundierte Meinung oder so. Na gut. Chris hat fundierte Meinung, wir geben nur einen kurzen Überblick.
Nein, Quatsch.
Ja, zumindest das erste Spiel durften wir alle zu Ende spielen, oder? Hat das einer von euch abgebrochen? Ja,
nee, das haben wir alle zu Ende
gespielt. Nee, eben, genau. Und das war nämlich, ich kann mir den Titel nicht merken, es war irgendeine Krone.
Crown of und dann hört's auf.
Imara.
Crown of Imara, genau.
Was ich vorher noch gar nicht kannte, aber...
Ich habe gestern, ehrlich gesagt, das erste Mal davon gehört, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Während wir gespielt haben, ging die Pressemitteilung raus. Also in meine Inbox war heute die Ankündigung, dass es eben jetzt in Essen vorgestellt wurde. Mhm. Habe ich so auch gar nicht auf dem Schirm gehabt oder vorher schon gehört?
Ich bilde mir ein, da vorher schon mal ein Cover gesehen zu haben, aber viel war auf jeden Fall noch nicht bekannt.
Ich habe noch gar kein Cover gesehen, auch heute nicht. Das Spiel war nämlich schon aufgebaut, als wir gekommen sind. Ich habe da kein Cover gesehen. Aber auf den ersten Blick sah es standardmäßig aus, hätte ich gesagt. Also ich habe mir das erstmal angeguckt und dachte mir, ja, okay, ich sehe Rohstoffe wieder, ich sehe, hier werden irgendwelche Punkte umgewandelt in Rohstoffe. War jetzt erstmal so, dass ich gedacht habe, ja, mal sehen. Aber als ich dann gespielt habe, war ich positiv überrascht. Ja. Also ich fand, das war eigentlich ganz schön verzahnt. Wie funktioniert es denn, Manuel?
Ja, um nochmal kurz einzutreten, optisch hat es mich, wie du auch schon gesagt hast, so an so Village oder so erinnert. Also genau. Stadt, Mittelalter, Setting, bisschen Bauernhof da, bisschen Burgruinen hier. Es funktioniert so, dass wir eigentlich zwei Spielbretter haben, auf denen man Figuren bewegt. Man wählt über so einen Kartenmechanismus aus, ob man einen Schritt, zwei Schritte oder drei Schritte geht und kann sich dann entscheiden, ob man eher auf den Ressourcenfeldern langläuft oder in der Stadt rumläuft, um dort gewisse Aktionen zu machen. Also in gewisser Weise ein Worker-Placement-Spiel, aber mit der Einschränkung, dass du halt immer nur ein, zwei oder drei Schritte, du kommst nicht immer überall hin, wo du möchtest, weil wenn du schon mal einen Schritt gelaufen bist, kannst du in deiner nächsten Runde nur zwei oder drei Schritte gehen. Und dadurch ist man so ein bisschen limitiert, was man denn als nächstes macht. Insgesamt fand ich es ein sehr verkopftes Spiel, weil man sehr vorausplanend spielen muss. Wenn ich jetzt da diese drei Schritte mache, kann ich das nächste Runde nicht machen. Gehe ich jetzt eher auf diesem Ressourcentableau oder gehe ich jetzt schon in die Stadt? Wann mache ich was? Aber insgesamt so ein klassischer Eurogamer eigentlich, würde ich schon sagen. Mit dieser Besonderheit eben, dass ich zwei Tableaus habe, ich habe zwei Sachen auf der Punkteleiste und alles ist irgendwie so gedoppelt in diesem Spiel, was sich auf jeden Fall relativ frisch wieder angefühlt hat, auch wenn viele Elemente dabei waren, die man so aus anderen Spielen schon mal gesehen oder erlebt hat.
Ja, ich finde auch so ein ganz klassisches gehobenes Kennerspiel vielleicht, wenn man das in diesen typischen Kategorien einordnet. Und ja, man kann es definitiv ziemlich verkopft spielen wahrscheinlich. Mhm. Man kann es aber auch so, wie wir das jetzt gespielt haben, einfach so machen. Diese Aktion, die man da auswählt, die kann man mit ein, zwei oder drei Schritten machen. Und dann machst du halt mal irgendeinen von diesen Schritten und dann guckst du halt, was ergibt sich daraus für die nächsten Schritte. So war jetzt die erste Runde. Aber ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Das Interessante ist ja auch gewesen, es gibt praktisch zwei Punkteleisten, so ein bisschen wie bei Ratchet of the Gang ist, nur dass die nicht gegenseitig laufen, sondern man muss praktisch Punkte machen mit seinen Bewohnern und gleichzeitig aber auch die Häuserleiste vorfahren, sodass ich dann am Schluss nur für alle Bürgerschritte Punkte kriege, wo es auch Häuserschritte gegeben hat.
Oder andersrum gesagt, der niedrigere Wert von beiden ist dein Punktestand.
Genau, ja, und man muss das einfach durch diese neun Runden, oder was das waren, glaube ich, halt sechs Runden so durchoptimieren, dass man am besten halt da keine große Lücke entstehen lässt zwischen beiden. Mhm. Ja, waren coole neue Entscheidungen mit drin, hat mir auf jeden Fall schon gut gefallen.
Ich war auch echt positiv überrascht von dem Spiel, muss ich sagen. Vor allem, es hat sich echt angenehm flott gespielt, obwohl wir es zu viert alle das erste Mal logischerweise gespielt haben. Wurden nur sechs Runden gespielt. In jeder der sechs Runden spielt man drei Karten, also macht man im Prinzip 18 Aktionen. Mhm. Aber, und das fand ich, war das coole Element an dem Spiel, dadurch, dass ich ja bei jeder Aktionskarte, die ich ausspiele, nicht nur relevant ist, was ist auf der Karte drauf, sondern auch, an welchen meiner drei Aktionsslots lege ich sie an. Das heißt, quasi eine Karte bedingt immer eine Kombination aus zwei Aktionen, die du machst. Und da gibt es dann doch wiederum viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Das kann dann sehr verkopft werden. Wenn man will, kann man sich da auch total totgrübeln. Aber solche Spiele hatten wir zum Glück nicht am Tisch. Also das fand ich auch, war ein echt cooler neuer Kniff, den es so auch noch nicht allzu häufig gab. Mhm. Deswegen im Großen und Ganzen, die Sachen, die man dann da macht, sind alle altbekannt und Standard. Ressourcen sammeln, damit Handwerker anwerben, die eintauschen gegen andere gute Sachen. Aber es hat echt frisch funktioniert, hat mir auch echt gut gefallen.
Schön fand ich, dass es keinen Glücksfaktor eigentlich hatte. Weil jeder immer die gleichen Aktionen auf der Hand hat. Du ziehst zwar drei Karten und kannst nur aus diesen drei wählen. die sind aber verbraucht und dann ziehst du die nächsten drei und die nächsten drei. Also alle Spiele haben immer alle Aktionen einmal in die, über diese sechs Runden. Von daher kein Glücksfaktor dabei. Und das gefällt mir eigentlich bei solchen Spielen dann immer, dass man dann nicht sagen kann, ich hatte irgendwie Würfelpech oder so, wie bei Ganges vielleicht, bei Rache auf der Ganges.
Man kommt sich auch eigentlich fast gar nicht ins Gehege. Ne? Ja. Also ein paar Aktionen werden ein bisschen teurer, wenn man halt später dran ist als die anderen, aber an sich grübelt ja auch jeder so ein bisschen für sich alleine dahin.
Es war sehr solistisch eigentlich.
Ich fand es toll, dass man sich selbst krönen konnte.
Ja.
Man hat so ein Gesicht vor sich gesehen und konnte dann Baron werden oder Herzog und so weiter, wenn man eben so Siegel abgegeben hat, dann durfte man diese Karte unter diesen Kopf schieben und dann sah es so aus, als würde man sich selbst eine Krone aufsetzen.
Wir haben dann auch beschlossen bei unserer Spielrunde, wir müssen uns mit diesen Titeln immer ansprechen. Ich war dann Herzog Moin.
Ja, gut, ich glaube, das war's.
Der ist von mir aus schon,
ja. Versprechender Titel auf jeden
Fall. Ja, richtig, auf jeden Fall was ich wieder spielen möchte, also jetzt nicht irgendwie von der Liste verschwunden ist. Wollen wir gleich zum nächsten Spiel gehen, was sozusagen verpflichtet wurden, alle zu spielen?
Ja.
Das wäre nämlich einer, den ich schon vorher gespielt habe, der auch in meiner Top 10 gewesen ist, nämlich Spirit Island. Also ich habe den schon auf Englisch gespielt, deswegen war es nicht so, dass es was Neues für mich war. War
ein Kickstarter, gell?
Es war ein Kickstarter ursprünglich und dann eben auf Englisch erschienen und jetzt eben von Pegasus. Und also ich finde es immer noch ein super Spiel. Es war vielleicht in der Umgebung jetzt ein sehr schwieriges Spiel. Weil es ein Expertenspiel ist.
Ja, im Hardcore-Expertenbereich.
Es ist Hardcore-Expertenbereich. Und da muss ich so vorstellen, weil jetzt schon so 80 bis 100 Leute in einem Raum und es wurde versucht, es denen allen gleichzeitig beizubringen. Und da ist vielleicht nicht alles immer so konzentriert. Aber das Spiel an sich ist wirklich elegant. Und ich fand, dass du, Chris, eigentlich das am ehesten gesagt hast mit dem Pandemievergleich. Das hatte ich vorher gar nicht so gesehen. Dass man schon so sehen kann, weil es auch die ganze Zeit so ist, dass man angegriffen wird von außen und man versucht die ganze Zeit diese Bedrohung, die eben von außen kommt, dem Herr zu werden.
Genau, man soll vielleicht ganz kurz erklären, das findet auf einer Insel statt. Wir spielen diese Naturgeister auf der Insel und die Leute, die die Insel da besiedeln wollen, die wollen wir wieder zurückdrängen. Und das sind ja praktisch dann wie die Krankheiten bei Pandemien. Ja,
genau.
Die kommen dann immer und bauen da neue Häuser und wir müssen sie wieder irgendwie wegschaffen.
Genau, und wer es noch nicht gesehen hat, also es ist ein kooperatives Spiel. Die Angreifer, die du gerade erwähnt hast, das wird über eine automatische... über einen Mechanismus gesteuert. Und man kann auch gegen das Brett verlieren dann, offensichtlich.
Ja, ich glaube auch ziemlich einfach, so wie sich das so dargestellt hat heute Mittag. Ja.
Das Problem war vor allem, was du angesprochen hast, 100 Leute in einem Raum, stickig. Wir hatten davor eben schon dieses Kennerspiel gespielt. Und es war eine unglaublich stickige Atmosphäre da drin. Und dann haben wir eine Stunde erstmal die Regeln erklärt bekommen. Und das war einfach kein ideales Umfeld, um so ein Expertenspiel zu spielen. Also von der Temperatur, von der Uhrzeit, alle hatten so ein bisschen so ein... Zuckerloch, ja, der Kaffee war noch nicht da und so. Also es war nicht ideal heute und das fand ich fast ein bisschen schade, weil alle, die das Spiel heute gespielt haben, viele haben abgebrochen, weil wir gemerkt haben, so nach 3-4 Runden, okay, jetzt haben wir es verstanden, aber es ist gerade zu anstrengend, in dieser Kulisse, in dieser Atmosphäre des Spiels zu Ende zu bringen und man hat ja auch nicht unbedingt jetzt die vielleicht an dem Tisch genau die Mitspieler gehabt, die jetzt auch Bock haben auf so ein Expertenspiel. Das ist wirklich so ein Spiel, wo man sich halt Zeit nehmen muss, wo man gemeinsam auch dann sich koordinieren muss, weil dafür ist es einfach zu schwer, um das mal so wegzuspielen, wenn jemand irgendwie nicht konzentriert ist. Und von daher fand ich es eigentlich schade, weil die Stimmung danach so ein bisschen war, ja, ist schon sehr viel Aufwand, dieses Spiel, sehr viel Arbeit und es hat jetzt nicht wirklich Spaß gemacht in dem Moment heute, aber ich glaube, da steckt sehr viel Potenzial drin in dem Titel.
Es ist ja auch sau viel Micromanagement. Du musst ja am Ende jeder Runde gucken, wo kommen irgendwie neue Invasoren hin, was machen die kaputt, wen greifen die an, wo bleibt irgendwelcher Schaden übrig. Dann gibt es auch noch diese, was ist das nochmal, Sumpfgebiete oder irgendwas wird ja dann auch noch hingelegt. Also du musst schon wirklich viel verwalten immer zwischen den Runden.
Das war auch ein bisschen das zu viel Verwaltungsaufwand. Dadurch, dass jeder ja auch eine andere Geisterklasse spielt mit nochmal unterschiedlichen Fähigkeiten, man kriegt neue Fähigkeiten am Ende einer Runde dazu und so weiter. Also es ist schon ein Spiel, was, glaube ich, nach der dritten, vierten Partie erst so richtig gut wird.
Ja, also ich habe es das erste Mal gespielt und war gleich begeistert. Ich habe gleich nochmal, ich will einen anderen Naturgeist spielen. Und mich hat vor allem das fasziniert, dass man sieht, was passieren wird. Also ich sehe, in der Phase kommen die Invasoren von Blau und sie werden nächste Runde von Blau auch aus angreifen. Mhm. Und da kann ich halt planen. Da kann ich einfach sehen, okay, das und das wird passieren und was ist uns wichtiger, wo werden wir es zugrunde gehen lassen und wie wollen wir das am besten dann zusammen deichseln. Also mir gefällt es wirklich gut und ich freue mich jetzt auch wahnsinnig drauf, wenn es uns auf Deutsch erscheint und dass ich dann mehr öfters spielen kann.
Ich glaube auch, dass das voll Potenzial hat, aber wie Manu gesagt hat, es war halt nicht der richtige Rahmen.
Wir sagen ja Ersteindruck und also ich habe ja schon ein bisschen mehr gespielt.
Also ich bin jetzt nicht so der Experte für Koop-Spiele.
Also magst du es auch nicht? Oder?
Ja, sowohl als auch. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber auf mich hat Spirit Island den Eindruck gemacht, dass es so wieder ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen altmodisch wirkt, das klingt so negativ. Ich fand es ja auch gar nicht, also ich fand, es war echt ein gut designtes Spiel. Aber es kam für mich mal wieder so daher, wie damals vor 5 bis 10 Jahren so die Koop-Spiele alle kamen. Und in letzter Zeit gab es davon eigentlich weniger. Also wieder so klassische, ich benutze mal gerne die Metapher, der Deich bricht an vielen Stellen. Wir müssen uns um all die Probleme kümmern, so wie Pandemie damals kam. Dann kamen noch Flashpoint und Yggdrasil und noch viele andere Spiele, die genauso ähnlich funktioniert haben. Und in den letzten Jahren, fand ich, kamen dann eher so Weiterentwicklungen, so Kampagnen getragene Koop-Spiele, die mehr so Erlebnisse waren. Und diese klassischen, konventionellen Koop-Spiele gab es gar nicht mehr so viel, habe ich jetzt den Eindruck gehabt. Und ich finde, da ist Spirit Island eigentlich, geht mal wieder ganz gut in die Richtung. Also wer ein solches Spiel gerne mal wieder spielen würde, eher so in die Richtung Pandemie, der sollte sich das auf jeden Fall angucken. Dem würde ich das auf jeden Fall auch empfehlen. Also mir hat es jetzt nicht so viel Spaß gemacht, weil ich eigentlich genau diese Art von Spielen eigentlich nicht so gern mag. Aber ich musste auch zugeben, ey, das war echt ein sauber designtes Koop-Spiel, das ich da heute gespielt habe.
Gut. Ja, und dann haben wir uns ja eigentlich aufgeteilt und
dann
haben
ganz viele verschiedene Sachen. Eine kurze Frage, du hast die Originalversion ja schon gespielt. Mhm. Das Material war schon, also wir hatten diese Karten, waren jetzt ja auf Deutsch nur so Promomaterial, also ausgedrucktes Verlagsmaterial, aber noch nicht die finalen Versionen. Mhm. Aber diese Männchen, die waren alle so fitzelig klein.
Ist nee, das die auch waren im Original so? Im Original auch, okay. Ja.
Das hätte ich mir tatsächlich eher ein bisschen größer und haptischer gewünscht, weil gerade die Männchen, die Städtchen, das waren alles so ein bisschen fummelig.
Na, okay.
Okay, aber das war das Originalmaterial, das wollte ich nur noch wissen. Mhm. Okay. Sorry, Nico.
Kein Problem. Ich wollte nur sagen, danach haben wir uns ja aufgeteilt und ganz viele verschiedene Sachen noch gespielt. Ja.
Deswegen wissen Sie jetzt auch nicht unbedingt von allen, was Sie gespielt haben, sondern können jetzt ganz überrascht nachfragen, was habt ihr denn so gespielt, Nico?
Ich würde vorschlagen, den großen Elefanten im Raum, der gerade auf der BGG-Liste Hotness ist, den nehmen wir uns für den Schluss auf, oder? Okay. Gut, dann fange ich mal mit was Kleinem an. Zum Beispiel habe ich gespielt Castle Rampage, heißt es, glaube ich. Ne? Das ist ein reines Zweierspiel. Man erkennt schon an der grafischen Gestaltung, es ist so sehr Comic-Style-mäßig und genauso spielt sich es auch. Also es ist eigentlich so eine Schloss-Angriff-Satire, muss man fast schon sagen. Also wirklich sehr scherzhaft und man darf das überhaupt nicht ernst nehmen. Jeder hat da einfach so ein paar Handkarten und damit greift man sich gegenseitig an und versucht dem anderen sein Schloss wegzukloppen, was auch mit so ein paar Karten dargestellt ist. Und dann haben die ganzen Karten natürlich noch so gegenseitige Effekte und ja, nettes Absacker-Zweierspiel, aber mehr ist es dann auch
nicht. Aber sehr konfrontativ, oder?
Ja, ja, klar, das ist voll auf die Mütze.
Muss also man
wer,
schon mögen.
Ja, ja, wer keinen Konflikt mag, der ist da vollkommen falsch.
Wie lange dauert das ungefähr?
Ja, nicht lange. Es hängt natürlich davon ab, was du für Karten ziehst. Es gibt dann halt so Karten, die verstärken sich gegenseitig. Was weiß ich, wenn du mit dem Schwert angreifst, hast du 3 mehr Schaden. Dann geht es natürlich schneller. Kommt halt darauf an, was du da ziehst, aber an sich 5 bis 10 Minuten
ach, vielleicht. Echt so kurz, okay.
Ja, ja. Mhm. Der Peter hat dann am Schluss gewonnen, weil er echt mit so einem Kettenzug mit 20 Schaden oder so einfach durch meine Burg durchmarschiert ist und alles niedergemetzelt hat.
Aber das finde ich dann auch okay bei so Spielen, wenn die so voll konfrontativ sind, wenn man dann verliert, aber nach 5 Minuten oder 10 Minuten sagt, also gut, dann nochmal. Also,
ja. Ja, und genau sowas ist es auch, echt. Das, ja.
Kartenbasiert, oder?
Mhm, genau. So, nur Karten, da sind nichts anderes drin in der Schachtel, einfach nur Karten.
Herr Steff, wir haben ja gemeinsam Roleplayer gespielt. Aha. Und das fand ich war ein echt interessanter Titel, weil es Thematik, also es ist eine sehr unverbrauchte Thematik. Und zwar spielen wir quasi die Erstellung eines Charakters für ein klassisches Rollenspiel, für ein Pen-Paper-Rollenspiel oder so. Man erstellt seinen Charakterbogen, braucht verschiedene Werte und ordnet das zu. Und mich würde echt mehr interessieren, wie dieses Spiel entstanden ist. Mhm. Wenn ich es thematisch gemacht habe, wenn der Autor gesagt hat, okay, ich will jetzt dazu mal so ein Spiel machen, was würdet ihr jetzt mal, Quizfrage an den Zuhörer, der es vielleicht nicht weiß, mit welchen Mechanismen das Spiel funktioniert, was glaubt ihr wohl, mit welchen Mechanismen könnte so ein Spiel wohl funktionieren? Ich glaube, einer der letzten Mechanismen, auf die man kommen würde, ist ein abstrakter Würfelpuzzle-Mechanismus.
Ja, nicht ganz. Also wenn man aus der Rollenspielecke kommt, also witzigerweise haben wir ja heute auch eine Verlagsführung gemacht und Pegasus kommt ja auch ganz stark aus der Rollenspiel, aus der Pen-Paper-Ecke. Und ich habe früher auch Schwarzes Auge, Shadowrun und so gespielt und auch bei D&D, also bei Dungeons and Dragons, würfelst du am Anfang deinen Charakter mit einem
Würfel aus. Klar, das stimmt. Ja, Werte auswürfeln, genau. Das ist...
Und jeder Rollenspieler weiß das so... Oh, ich habe eine 1 gewürfelt bei Intelligenz, ich würfel nochmal. Also da hat man ja eigentlich immer gecheatet, weil man mit diesen Werten nicht einverstanden war. Und ich glaube, da kommt tatsächlich wirklich diese Grundidee auch her, dieses Roleplay,
ja, da magst du recht haben.
Diese Erstellung, dass der sich gedacht hat, das schummelt eh jeder, ich baue da jetzt einen Würfelspielmechanismus drumherum. Also so abwegig finde ich das eigentlich gar nicht, weil es ja wirklich diese Rollenspielthematik-Ecke hat. Und passenderweise bei Pegasus dann auch
wahrscheinlich. Das stimmt schon, ja. Aber dann hat er trotzdem immer noch gepaart mit so einem, ja, der Vergleich liegt total nahe. Wer Sagrada jetzt aus diesem Jahr gespielt hat, finde ich, schlägt in eine sehr ähnliche Kerbe. Ja. Ein Gefühl von, wir würfeln verschiedenfarbige Würfel und müssen die dann optimal auf unsere Ablage anordnen. Nur hier geht es dann tatsächlich halt darum, dass die verschiedenen Augenzahlen je nach Spalte wirklich für irgendeinen Charakterwert stehen. Und im weiteren Verlauf des Spiels kaufen wir dann noch Ausrüstungskarten und die bringen am Ende Punkte. Und das hat mir alles echt viel Spaß gemacht. Ich fand das Spiel wirklich gut. Das Einzige, was so ein bisschen ungewöhnlich war, ich meine, wenn man natürlich sagt, okay, wir spielen nur die Charakterentwicklung, dann ist da logischerweise das Spiel vorbei, wenn die abgeschlossen ist. Aber es lässt einen irgendwie auch so ein bisschen unbefriedigt zurück, weil man natürlich denkt, okay, jetzt habe ich hier meinen Charakter total gut aufgelevelt, habe mir eine krasse Kettenrüstung jetzt zusammengestellt. So, jetzt will ich aber natürlich auch Monster verkloppen. Damit
das Spiel aus.
Ja. Das gibt's halt nicht in dem Spiel.
Das war ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe es jetzt nicht heute gespielt, weil ich habe es bei, wie heißt dieses, wo man online die Spiele simuliert, Tabletop-Simulator oder sowas. Mhm. Tabletopia war das, genau. Da habe ich das eben mal ausprobiert, weil mich diese Thematik auch so interessiert hat und ich stimme dir da voll zu. Ist eine unglaublich cool, stimmige Idee mit diesem Würfelmechanismus. Es ist genau für so Leute, die sagen, so ein abstraktes Spiel wie Sagrada finde ich irgendwie zu belanglos. Da lege ich halt irgendwie Würfelchen und das soll eine Glasscheibe sein. Und hier hast du wirklich so das Gefühl, ich mach was. Ja, und dann kaufe ich mir auch halt wirklich noch eine Rüstung und ein Schwert. Und gerade, dass es dann in dem Moment auffällt, wo mein Charakter fertig ist, finde ich eigentlich das Coolste daran. Also es gefällt mir total. So, das Spiel im Spiel hört dann auf, bevor das Spiel losgeht. Das finde ich super.
Es ist schon ähnlich zu Sagrada, weil man ja auch noch die Würfelfarbe berücksichtigt. Ja, also genau. Es ist so zum Beispiel, es ist zum Beispiel so, dass man Charisma-Wert von mindestens 15 bekommen muss, damit man extra Punkte bekommt, und Stärke muss ein bestimmter Wert erreichen, für jeden individuell, also je nachdem, welche Rasse man gezogen hat. Aber dann hat man auch eine Klasse natürlich dazu, und da möchte man, dass bestimmte Farben in bestimmten Spalten halt sind. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Sagrada-Vergleich so nah dran. Nur habe ich hier viel mehr das Gefühl gehabt, dass ich Sachen noch beeinflussen kann.
Ja.
Das ist ja da schon sehr reduziert bei Sagrada, und hier gibt es so viele Sachen an Rüstungen, die ich mir kaufen kann oder irgendwelche Fertigkeiten. Und da darf ich einen Würfel nochmal rumdrehen und nochmal verschieben und nochmal das machen, dass man das machen. Und das war sehr viel. Also es war schon so, ich war mit mir selbst so beschäftigt, ich habe gar nicht mitbekommen, was die anderen gemacht haben.
Das wäre der Nachteil, den ich jetzt auch sehen würde. Ja. Man kriegt überhaupt nicht mit. Im Gegensatz zu Azul oder so, kriegt man halt überhaupt nicht mit, was die anderen machen. Und man hat nicht so das Gefühl, man kann sich irgendwie groß, man muss sich auch nicht drum kümmern. Es ist halt eher so, dass jemand mal die Rüstung da wegkauft oder so. Aber dadurch, dass auch jeder auch noch eine andere Klasse hat, kannst du auch die Würfelpositionen auch gar nicht vergleichen. Selbst wenn du mal rüberschielst, kannst du in dem Moment auch nichts damit anfangen, weil es ja so unterschiedlich ist, wer wie was bei sich legen muss. Der eine ist halt, kennt man ja aus Rollenspiel, der braucht halt mehr Stärke. Der andere darf einen bestimmten Stärkewert überhaupt nicht übertreffen und so weiter. Das sind ja alles unterschiedliche Dinge, die man da beachten muss, dass du auch auf den ersten Blick überhaupt nicht erkennst, bist du jetzt gerade besser oder schlechter als ich.
Ja.
Das finde ich, fand ich so ein bisschen den Nachteil
daran. Hattest du noch eine Solo-Variante? Klingt so.
Klingt ja, so, als kann ich mir gut vorstellen, dass man das auch als Solo spielen kann.
Wirklich?
Wurde nicht gesagt, drin
ist, aber es ist auch ein Spiel, wo du eigentlich eher für dich spielst. Ja.
Genau, und vor allem ist es so puzzelig. Also ist auf jeden Fall eins, wo ich sagen würde, ich würde es gerne zu zweit spielen, um zu gucken, ob ich das lernen kann, dass ich irgendwann doch ein bisschen mehr vom anderen mitbekomme und vielleicht auch mal ein bisschen konfrontativer spielen. Aber war ein schöner Titel, das hat mir Spaß gemacht.
Ja, weil die Würfelmechanik und das Setzen macht auch tatsächlich wirklich
Spaß. Genau,
also das ist gut genug, als dass es sich als Spiel selber trägt. Und dann kommt als Sahnehäubchen oben drauf, dass diese Thematik so erfrischend ist, finde ich.
Mhm.
Und nicht zu verwechseln mit Roll for Adventure.
Richtig.
Was auch kommt dieses Jahr.
Richtig. Manu, was hast du noch gespielt?
Was haben wir noch gespielt?
Adventure
Island, genau, haben wir gespielt. Habe ich mich auch drauf gefreut, als ich das gesehen habe. Mhm. Ich habe in letzter Zeit wieder sehr viel Robinson Crusoe gespielt von Ignazi. Kooperatives Spiel, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe das irgendwie jahrelang liegen lassen. Da sind noch so viele Kampagnen, die ich noch nicht gespielt habe. Bin da wieder so ein bisschen in Stimmung gekommen. Und wie heißt es? Adventure Island?
Adventure Island. Heißt es wieder jetzt, ja.
Ist es so ein bisschen,
ganz viele Island-Spiele dieses Mal.
Ist so ein bisschen Robinson Crusoe in deutlich einfacher mit Kartenspielmechanik und mehr Würfelglück. Jetzt mal so ganz leicht runtergebrochen. Es liegt so eine Auslage da von Karten, die in verschiedenen Adventure-Packs, so Story-Module nenne ich sie jetzt mal, da liegen. Und du kannst dann immer zwei Aktionen machen. Gehst auf eine Karte, sammelst zum Beispiel Treibholz ein. Das sind dann so Aktionen, die passieren dann automatisch. Dann kriegst du halt ein bisschen Holz. Und dann gibt's wiederum Karten oder Orte, auf die du hingehst, wo du gewisse Würfel-Skill-Würfel meistern musst. Da steht dann drauf, um jetzt hier irgendwie ein Feuer anzuzünden, ein Lager zu bauen, irgendwie die Höhle zu erforschen, musst du so und so viel Sachen richtig würfeln. Und jeder hat einen unterschiedlichen Charakter, der definiert, wie viel hast du denn bei dieser Prüfung. Also hast du irgendwie 4 Stärke, darfst du mit 4 Würfeln würfeln, wenn es eine Stärkeprüfung ist. Und dann kann man sich so ein bisschen absprechen, ist natürlich auch kooperativ. Wir haben jetzt nur wirklich das Tutorial und die erste Kampagne gespielt von, glaube ich, insgesamt 6. Und die war sehr einfach. Und hat mich jetzt nicht so geflasht, dass ich gesagt habe, richtig geil, aber ich glaube, da steckt schon mehr drin, wenn man dann die weiteren, späteren Kampagnen spielt. Ja. Mir war es insgesamt fast ein Ticken zu einfach und zu würfelglücksabhängig.
Mhm. Ich glaube auch, das ist ein astreines Familienspiel, was du, gerade weil es kooperativ ist, halt super mit Kindern spielen kannst. Ja. Auch diese Würfelproben, die du erwähnt hast, die gehen jetzt nicht irgendwie um Zahlen, sondern jeder Würfel Farben hat jeder Würfel, und dann steht da einfach, du brauchst halt 4 Würfel, die grün gewürfelt haben. Und auch die ganze Aufmachung ist ja jetzt auch nicht, ja, Comic ist jetzt übertrieben, aber es ist schon sehr so kindgerecht, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht irgendwie so ein gefahrenbeladener Dschungel oder sowas. Und ich glaube, gerade so diese Story und wie das so ausschaut, das kann Kinder, glaube ich, schon anfixen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so Kinder, die vielleicht 8, 9, 10 sind oder so, das wirklich gerne mit ihren Eltern spielen, weil es halt auch irgendwie eine coole Story erzählt. Ich hatte den Eindruck, es ist ein richtig schöner Familientitel.
Ja, aber wir wissen jetzt ja nicht, wie die Kampagne nachher wird. Nee, klar. Also es kann sich ja auch noch komplett verändern. Also ich fand es jetzt nicht, Kind klingt immer so negativ, als wäre es gar nichts für uns. Also ich glaube, wenn wir jetzt hier zu viert die Kampagne komplett durchspielen. Mhm. Ja, aber auch wir als 4-4 Spieler hätten, glaube ich, schon Spaß daran, jetzt diese 6 Kampagnen durchzuspielen. Also ich habe definitiv Lust, diese Kampagnen anzuschauen. Ja. Mhm. Aber wenn die alle so auf dem Niveau sind wie jetzt die erste, dann bin ich danach, glaube ich, enttäuscht. Ja. Also da muss schon noch ein bisschen mehr kommen, weil so spannend war das jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ja, ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich habe mit Meeple Pete zusammengespielt und wir haben die erste Mission gleich mal verkackt. Also so viel zum Thema, okay. Das ist alles viel zu leicht.
Ja, aber es war ein Würfelglück.
Also, ja, klar. Ja. Also ich fand die Geschichte am Anfang relativ schön dargestellt. Es war auch so, dass mir erstmal jeder von uns einen Charakter hatte und jeder hat erstmal vorgelesen, wer überhaupt ist. Also ich war der Textilhändler, der nach Indien reist, um großen Reibach zu machen.
Das war ich auch.
Da warst du auch, okay. Und das fand ich irgendwie nett und da war eigentlich gleich so eine Stimmung. Und dann
hat im Spiel dann keine Relevanz mehr.
Hat keine Relevanz gehabt, also zumindest bisher nicht. Aber ich fand es irgendwie so schön, dann hat man die Karten vorgelesen, ja, und jetzt kommt dieser Schiffsbruch und jetzt müssen wir alle versuchen, ins Rettungsboot zu kommen und dann kommt halt diese Würfelei. Und das war mir halt alles noch zu simpel. Und ich hoffe, dass es halt in den weiteren Missionen dann doch ein bisschen mehr Entscheidungen gibt. Weil bisher war es eigentlich so, die Sachen, die angeboten wurden, es war eigentlich immer klar. Wir mussten nie diskutieren, was man macht, weil es war eigentlich klar, man macht das, man macht das. Und
aber thematisch fand ich schon sau cool. Also am Anfang kannst du relativ schnell deine nähere Umgebung erkunden und ab dann wird diese Erkundungskarte umgedreht und dann wird es halt auch schwieriger, irgendwie weiter vorzudringen in den Dschungel. Ja. Oder diese Bedrohungen, die nachts kommen, Ameisen fressen dir dann Fleisch weg und so. Es hatte schon irgendwie einen coolen Flavor.
Ja, ja, genau.
Also steht und fällt, glaube ich, mit den nächsten Kampagnen.
Richtig.
Es hatte so ein bisschen was von Seven Continent, dass man so in diese Karten, ja, so vorgeht, nächste Karte aufdeckt, nicht weiß, und dann steht da so, wenn du das, die Prüfung schaffst, dann deckst du Karte 113 aus. Also so, es geht ja so ein bisschen in die Richtung als Familienspiel. Und aber halt lang nicht so knifflige Entscheidungen wie bei Robinson Crusoe. Da saßen wir jetzt in letzter Zeit bei den höheren, späteren Kampagnen ja wirklich da und haben dann halt auch mal 10, 15 Minuten diskutiert, wie wir das jetzt am besten lösen. Dass wir zu wenig Nahrung haben, gehen wir nochmal jagen, machen wir nochmal das. Und so viele Möglichkeiten hatte ich hier gar nicht.
Und dann scheitert man trotzdem.
Ja, genau. Ja. Also ich bin mal gespannt, wie da die Kampagnen sind. Ja.
Gut, das nächste Spiel habe, glaube ich, nur ich gespielt. Und ich werde es auch nur ganz kurz erwähnen, glaube ich. Es geht nämlich um Detective. Das war dort gefeatured wurde, aber man konnte halt dort so einen Probefall spielen. Und der Autor war auch da.
Ignacy Ilicevic oder was?
Dankeschön. Ich sage immer nur Ignacy. Ignacy
nee, war halt Cevicek da. Nee, heißt ja eigentlich.
Also genau der von Robinson Crusoe, den wir gerade erwähnt haben.
Ja, richtig, genau. Eben der gleiche Autor. Der bringt mir ein Krimispiel auf den Markt, das ich schon gespielt habe. Und das sind eben 5 Fälle, die umfasst werden. Und das ist ein sehr langes Spiel. Jedes dieser Fälle sind insgesamt 5 drin, dauert ungefähr 3 Stunden. Und es ist eben eine Verbindung zwischen, ist es auch kooperativ, Chris? Also
im Krimispiel finde ich das nicht schlimm.
Ah ja, okay.
Aber schon, dass es so wieder so lang
dauert. Es dauert wirklich lange und was halt auch ist, alle 5 Fälle sind aufeinander aufbauend. Das heißt, du musst mit der gleichen Gruppe immer spielen. Mhm. Und du musst dir wirklich genau merken, was im ersten Fall gewesen ist, weil die gleichen Verdächtigen, die du im ersten Fall hast, sind auch im letzten Fall dabei.
Also idealerweise machst du dir Fotos von den Verdächtigen und sind spannst dabei. So rote Bindfäden
sind dabei,
zwischen denen auf an der Korkwand. Und das meine ich nicht als Witz.
Nein, das ist so gemeint, ja. Also am Ende lagen immer 35 Personen da und du hast für jeden einen Namen und du hast so...
Ja, war jetzt der Vater von dem, das ist der Schwager von dem,
richtig,
der war
doch
mit dem in der Schule. So.
Also ich habe wirklich
sogar auch von einem echten Polizisten entwickelt.
War das das glaube ich nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Irgendein Detektivspiel kommt raus.
Von der Geschichte her. Also die Geschichte ist sehr intensiv und sehr tief und man lernt viel dabei. Also es ist wirklich so, du wirst im Internet, darfst du recherchieren. Das sind teilweise reale Begebenheiten dann vermischt mit diesem fiktiven Fall, den es dort gibt. Und dann, also ich habe einiges gelernt, auch historisch gesehen, interessanterweise. Und man hat auch eine, also man Internet immer eine Verbindung. Also du kannst die ganze Zeit die Namen eintippen, die im Spiel vorkommen. Dann kriegst du die Hintergrundgeschichte von denen, die Blutgruppe. Es ist nicht eine App, sondern es ist halt wirklich eine Internetseite.
Ja, okay.
Genau. Wo du dich anmelden musst und dann fängst du halt den Fall an.
Aber die tut so, als wäre so eine Polizei-Seite.
Richtig. Es wird so simuliert und dann gibst du halt den Namen ein und sagst, du bist am Tatort, hast die Spuren gefunden. Dann tippst du so Nummern ein, das sollen die Fingerabdrücke darstellen. Dann gleicht er die ab mit einem Fingerabdruck, den du jemals schon eingegeben hast vorher. Es ist teilweise Arbeit, ja. Also wenn man da Polizeiarbeit leisten muss, es ist teilweise halt so. Und ich glaube, man braucht eine sehr spezielle Gruppe dafür. Aber wenn man die richtige hat, ist es ein Erlebnis.
Also ist es dann noch Spiel oder ist es eher Simulation schon?
Beides. Nee, es ist noch Spiel. Also das ist schon noch klar. Spiele, weil es ist Unterhaltung, was hier geboten wird. Und so. Ja, es ist ein Spiel, aber für eine sehr spezielle Gruppe. Und ich freue mich wahnsinnig, falls es nochmal weitergehen sollte. Aber ich warne schon mal für all die, die denken, ach wie schön, da setzen wir uns hin und spielen für eine Stunde einen Fall. Und da sind halt irgendwie Fälle drin.
Ist nicht so wie eine Excel aufmachen eine Stunde und dann abschließen, sondern du musst wirklich dranbleiben. Mehrere, ja. Jeweils 2-3 Stunden pro Akte oder was
richtig, auch immer. Genau. Ist, ja. Natürlich hat er heute so einen Probefall dabei gehabt, den man hat spielen können, wo einfach nur das System vorgestellt wurde. Das sind dann immer so Zeiten, die man vorgeht und dann darf man immer sich so ein Deck durchbauen. Also nimmt man immer die Karte und dann sagt man, du bist bei der Gerichtsmedizin, möchtest die Blutgruppe untersuchen lassen oder den Tatort nochmal oder was weiß ich, also verschiedene Möglichkeiten und dann, es kostet alles Zeit und du hast einen gewissen Zeitrahmen. Chris, wie ist das für dich? Wäre das was für dich? Oder?
Ich meine, ich habe auch damals super gern immer Sherlock Holmes Criminal Cabinet gespielt. Eben. Die Fälle haben auch super lange gedauert.
Ja.
Deswegen, dass der Fall jetzt, wenn du sagst, der dauert 3 Stunden, ja, finde ich, würde ich vielleicht noch trotzdem noch in Kauf nehmen. Aber wieder so diese Verpflichtung, die ich schon wieder da sehe, dass mit der gleichen Gruppe, wir haben schon im, weiß nicht, ob es der Legacy-Podcast, nee, gibt es wahrscheinlich noch nicht, aber schon in x anderen Podcasts drüber gesprochen, so, da, oh, das ist für mich mittlerweile echt ein riesen Abturner.
Der Stefan und der Daniel, also Daniel Böhner, der heute auch da war, der bei uns bei den Brettspielfolgen bei Inside Moin immer mitmacht, da habt ihr ja auch ausführlich schon über Detective bei uns gesprochen.
Ja.
Und der Knackpunkt für mich war, dass du gesagt hast, man braucht A, nicht nur eine feste Gruppe, sondern B, auch eine, die am besten innerhalb von ein paar Tagen oder innerhalb von 1-2 Wochen alle Fälle macht, weil man dann sonst immer wieder vergisst, wer die Personen jetzt waren und wie die Fälle miteinander zusammenhängen. Also, dass die aufeinander aufbauen, macht die Sache, glaube ich, noch komplizierter als ein klassisches Legacy-Spiel, wo ich auch nach 3-4 Wochen dann bei Charterstone vielleicht noch weiß, okay, hier Worker Placement und so. Also ich glaube, das macht das den größten Knackpunkt
bei diesem Ding aus. Aber wenn man das hat, man belohnt mit einer der besten Geschichten, die es gibt. Ja. Kann ich einfach nur mal sagen, also wirklich mit mehreren Mal, dass ich dran saß und mit offenem Mund und wow, okay, was haben sie sich hier einfallen lassen? Das ist die Belohnung für das Ganze. Aber ich bin gespannt, wie es dann ankommt, wenn es dann wirklich mal viele Leute gespielt haben und wie viele gesagt haben, ja, nach 1-2 Fällen haben wir es halt nicht mehr auf den Tisch bekommen.
Ja, weil man kann auch falsch vorstellen.
Ja klar, man kann ja, aber das ist nicht schlimm, also wenn man falsch liegt, dann wird es halt für einen gelöst, dann sagt der Chef, naja, das und das hast du übersehen und eigentlich wäre es so und so gewesen.
So, dass du in den nächsten Fall rein kannst.
Und ja, das geht schon.
Und wem das dann doch zu krass ist, für den gibt es ja im Moment super viele alternative Krimispiele, wo man sich dann irgendwas anderes...
Ja, auch selbst innerhalb von Pegasus waren ja heute noch einige Krimisachen dabei, die wir jetzt nicht ausprobiert haben, aber nur so zur Erwähnung, da waren einige Sachen dabei. Dieses Cthulhu-artige Ding war doch noch dabei.
Ja.
Bin ich vollkommen raus.
Mythos Tales.
Und, ist so ein bisschen wie Sherlock Holmes vom Aufbau her, also einzelne Sachen.
Und Deadline.
Deadline war noch Krimi-Geschichte,
genau. Freue mich auf beides.
Ja.
Dann mache ich nochmal weiter mit was wahrscheinlich auch nur ich gespielt habe. Es ist nämlich das Solo-Spiel von Frosted Games, der Unterhändler heißt es. Und wir spielen da eigentlich eine Geiselnahme durch und machen das Ganze mit Würfeln.
Und das ist ein explizites Solo-Spiel.
Das geht wirklich für eine Person, genau. Wenn ich jetzt richtig reingeguckt habe in die Schachtel, sind, glaube ich, 3 Geiselnehmer drin in der Grundausstattung. Man kann dann, glaube ich, noch ganz viele Erweiterungen mit anderen Geiselnamen kaufen. Ja, aber im Prinzip geht es darum, dass der halt bestimmte Forderungen hat, die ich im Spiel auch erst so nach und nach erfahre. Und ich kriege dann noch so verschiedene Kommunikationskarten, heißen die, glaube ich, mit dazu, die mir dann halt, es führt jetzt alles zu weit, das genau zu erklären, aber die helfen mir praktisch, meine Würfelergebnisse zum Beispiel zu verbessern. Und ich glaube, es waren 9 Geiseln, die ich da retten muss, bevor dieser Stapel an Eskalationskarten durch ist, die am Rundenende mal aufgedeckt werden. Ja, ist halt praktisch so eine Art Kniffel mit einem coolen Thema, möchte ich mal sagen. Also man muss eigentlich nur würfeln, aber hat wirklich eine richtig coole Story dabei. Und diese Kommunikationskarten sind auch voll witzig, weil da echt so diese klassischen Klischee-Thriller-Gespräche drauf sind, die man immer so kennt von Geiselnahmen. Von wegen, oh, jetzt reicht's mir aber, ich hab genug. Und dann kriegst du irgendwie Minuspunkte. Du laberst doch nur Quatsch und jetzt muss einer dran glauben und solche Sachen.
Also das Thema finde ich unfassbar super. Also
ja, das hat auch echt Spaß
gemacht. Cool, das finde ich echt eine coole Idee. Respekt an Frosted Games. Kurz zur Erklärung, Frosted Games war heute als Partnerverlag da. Es kommt nicht bei Pegasus das Spiel, aber Frosted Games macht halt auch Sachen mit Pegasus, wie zum Beispiel Paper Tales, was wir letztes Mal...
Genau, Pegasus übernimmt halt den Vertrieb.
Genau, deswegen waren die heute auch da.
Ja.
Und die ganzen Geiselnehmer spielen sich auch völlig anders. Also je nachdem, was gerade für eine Begebenheit ist...
Ja, du kennst schon mehr.
Ne? Ich habe ja schon mehrere gespielt davon. Also man hat dann zum Beispiel einen... Geiselnehmer, der im Krankenhaus sitzt und sein Sohn hat wurde verweigert, dass sie ihn behandeln oder sowas, und ist halt einfach durchgedreht und hat irgendwie Geiseln genommen und man fühlt sich da so richtig drin. Also man fühlt auch mit. Zum Beispiel hat man die Option, einen Sniper einzusetzen. Und da war es, als ich den Fall gespielt habe, ich nicht gemacht. Weil ich mir gesagt, hey, also dem, das werde ich da nicht tun. Also das möchte ich irgendwie nicht. Ich möchte das richtig über die Bühne bringen.
Und da sieht man, dass ein Thema eben auch schon auch Einfluss auf eine Mechanik hat. Selbst wenn es ein abstraktes Spiel ist, hat so ein Thema dann doch eine Auswirkung darauf, wie man die Mechaniken einsetzt. Was Matthias ja auch heute gesagt hat, es gibt dann auch Geiseln zum Beispiel, die dann Stockholm-Syndrom haben, die dann den Entführer gut finden. Das ist ja auch ein psychologisches bekanntes Problem, dass die dann quasi eine Beziehung zu dem aufbauen und eine Nähe. Und das erschwert dir dann das Spiel quasi auch, die Geiseln zu retten.
So, am Anfang weiß man es auch noch nicht, da ist zum Beispiel noch nicht klar, was will der überhaupt? Ja. Und du musst erst mit denen reden, bis er irgendwann sagt, was ist das Ziel? Was will er denn überhaupt erreichen? Also hast du es geschafft?
Nee, ich habe es zweimal probiert, nachdem ich Spirit Island abgebrochen habe und jedes noch fertig gespielt habe. Nee, ich habe es beide Mal nicht geschafft. Beim zweiten Mal war es knapp zumindest, da hat mir nur noch eine Geisel gefehlt, aber zweimal.
Und wie viel Glück steckt da jetzt drin in der Mechanik?
Viel.
Naja, es ist halt ein Würfelspiel.
Also, es ist jetzt kein Dialog, man verhandelt nicht wirklich oder man trifft keine Entscheidungen, sondern es ist schon ein mechanisches
Würfelspiel. Doch, man trifft Entscheidungen. Das schon. Also du hast danach immer die Wahl, welche von diesen Karten du
wählst. Ja, aber nicht jetzt storybasiert. Es ist jetzt nicht so, dass der dir redet und du wählst Antwort A, B oder C aus oder sowas.
Nee, das ist zum Großteil dieses Flavortext auf den Karten, der aber wirklich cool gemacht ist. An sich geht es da wirklich darum, dass die Karte dir irgendwie zwei Würfel mehr erlaubt im nächsten Würfelwurf oder so. Ja. Aber cool, also ich will das auf jeden Fall nochmal spielen.
Ja. Tolles Thema.
Soll ich mal weitermachen mit dem nächsten Titel? Der war fast so ähnlich wie der Unterhändler, Hostage Negotiator, wollte ich gerade noch sagen. Ist übrigens jetzt die deutsche Version,
ja, davon.
Das ist ja, glaube ich, vor 2 Jahren erschienen oder so.
Ja, richtig, vor 2 Jahren war es auf Englisch dann und also erstmal war es ein Kickstarter und dann sollte es ja eigentlich übersetzt werden und dann, genau, hat es aber so lange gedauert und dann weiß ich, was passiert ist und dann hat es sich so lange verzögert und deswegen kommt es jetzt, also ich glaube, es war 2 oder 3 Jahre, ja.
Whatever.
Ja.
Genau, was ich auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ich habe heute bei Pegasus noch ein Spiel gespielt, das eigentlich fast genau so ähnlich war. Ich habe nämlich Farben heute noch gespielt. Da haben wir schon mal auf unserer Roadtrip BerlinCon Rückblicks Spezial-Sondersendung drüber gesprochen.
Hieß die so?
Die hieß so. Steht auch so im Blogartikel. Genau, es wurde uns aber damals nur erklärt, wir haben es nicht gespielt. Und ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, also ich glaube erst, dass das Spiel wirklich so designed ist, wenn es wirklich nachher im Laden so steht. Und was soll ich sagen? Es sieht fast genauso aus, wie es uns auf der BerlinCon präsentiert wurde. Ich glaube, ein paar minimale Änderungen wurden noch getroffen. Aber im Wesentlichen ist es eine weiße Schachtel, mit der in der schwarzen Aria 6 oder 48 Punkte Schrift oder so, steht einfach nur Farben drauf und ein paar Farben sind am Rand noch dargestellt.
Nicht mal gerade drauf, steht so horizontal drauf.
Ach so, ja, gut, also, okay. Also es ist total unkonventionell und ungewöhnlich.
Aber fällt auch auf dadurch.
Es fällt auf dadurch, ob das jetzt aber wirklich, also ich meine, das ist ja auch die gezielte Marketingstrategie dieses Spiels, dass man aufgrund dieses Bruchs mit der Erwartungshaltung, die man aufgrund dieses Titels hat, auffallen will. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die beste ist. Es ist auf jeden Fall mal eine andere Art und Weise. Das Spiel an sich ist ein Assoziations- und Memo-Spiel. Und zwar haben wir am Anfang alle 12 Farbenkarten auf der Hand. Und es wählt dann eine Person immer irgendeinen Begriff auf, der steht auf einer Karte drauf. Heute hatten wir zum Beispiel die Begriffe Aufopferung und Hochzeit und Schutz und Kind, also solche Dinge. Und jeder wählt dann im Prinzip eine Farbe, von der er meint, die passt irgendwie ganz gut dazu oder von der man selbst einfach eine persönliche Geschichte hat oder irgendeine Verbindung, die man halt mit diesem Begriff und dieser Farbe hat. Und die präsentiert dann jeder und das wird dann alles zusammengepackt und das Ganze macht man 10-mal. Und nachdem man also 10-mal jeder Spieler am Tisch so eine Mini-Geschichte erzählt hat, kommt jetzt die große Wertungsphase. Und zwar gebe ich dann irgendeinem Mitspieler so einen Begriff und sage so, das ist jetzt der Begriff. Du musst jetzt von allen Spielern nochmal die Farbe nennen, die sie dazu genannt haben.
Also mal als Beispiel, da liegt jetzt ein Kind.
Ja.
Und dann hätte Nico zum Beispiel gesagt blau, weil dieser Strampler oder unser erster Kinderwagen war blau.
Genau, so ja? Zum Beispiel, okay. Ja.
Weil es natürlich ein Mädchen war.
Richtig, genau. Und weil du dich gegen Gender-Klischees durchsetzen willst, hast du natürlich
blau. Und diese Story merke ich mir dann besser, als wenn er jetzt eben einfach nur, wenn ich mir nur merke, blau Nico.
Richtig,
sondern, genau. Durch die Geschichten soll man sich das dann quasi merken.
Ganz genau, ja. Der klassische Eselsbrücken-Effekt. Ja. Und ja, genau, dann kriege ich halt, nachdem man so 10-mal das erzählt hat, kriege ich dann wieder so einen Stapel und muss jetzt sagen, okay, der Begriff war also Verantwortung. Was haben jetzt all meine Mitspieler dafür Fragen gesagt? Und wie bei so vielen Story-, Assoziations- und Merkspielen klappt sowas doch im Nachhinein erstaunlich gut oder viel besser, als man das am Anfang denkt.
Und selbst mit fremden Leuten heute,
ja, oder? Die man total, natürlich.
Noch nie gesehen hat.
Wir dachten uns alle am Anfang, was, 10 Runden? Das sollen wir uns alles merken? Ich meine, wir haben es zu 5 gespielt. Das sind im Endeffekt 50 Geschichten, die ich mir dann quasi alle auf einmal merken soll. Aber es funktioniert dann doch wiederum ganz gut. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann darfst du deinem Mitspieler auch noch einen Tipp geben, der es dir dann erleichtert, auf die Farbe zu kommen, denn die Mitspieler wollen, dass du ihre Farben errätst, weil dann bekommen sie auch noch einen Punkt dafür. Mhm. Und du selber bekommst halt 2 Punkte für ihn, den du richtig zuordnen kannst. Wenn du es nur mit einem Tipp schaffst, bekommst du immer noch einen Punkt dafür. Mhm. Ja, und
ein bisschen Dixit-Wertung, oder? Mal gucken, wie war das nochmal?
Geht es überhaupt um eine Wertung oder ist es ja, Spiel eigentlich eher?
Das war so witzig. Es gibt jetzt keinen Regelblock dazu, keinen Wertungsblock. Wir haben einfach alle Punkte, weil du bekommst ja immer 1 oder 2 Punkte und das aber super oft im Spiel. Wir haben das dann auf einem Blog aufgeschrieben und irgendwann hatten wir dann so 5 Zeilen mit 1-1-1-2-2-2-2-2-1-1-2-2-2 und das so super oft bei jedem und keiner hat natürlich Lust, dann die Punkte zusammenzuzählen. Es war auch völlig egal, wer am Ende die meisten Punkte hatte. Es war einfach witzig, wir haben viel gelacht, muss man sagen, weil teilweise natürlich die Geschichten total bescheuert waren und dann, wenn man das aber dann auch nochmal so, wenn man versucht, sich zu überlegen und du guckst ja an und sagst nochmal, was hast du erzählt bei dieser Farbe? Ich wusste es doch eben noch, so dieser altbekannte Effekt, es liegt einem auf der Zunge. Das hat doch viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Mehr, als ich das damals auf der BerlinCon erwartet hätte, wo uns das erklärt wurde. Mhm. Da dachte ich noch so, ja, schon wieder so ein Assoziationsspiel, haben wir schon Hunderttausende gespielt. Aber das war doch echt cool. Zum Material will ich noch kurz sagen, klar, es ist unkonventionell, aber ich finde auch, es hätte trotzdem unkonventionell und optisch ansprechender sein können, als es jetzt im Endeffekt ist. Also es ist wirklich sehr schlicht und sehr plump designt. Also das ist echt... Ich würde nicht sagen, es ist eine Geschmackssache, das ist einfach irgendwie lazy Design.
Oder also ich würde jetzt sogar sagen, die Karten haben kein Design, oder? Die sind doch einfach blanko mit einem Wort drauf.
Ja, genau. Ja, du triffst es eigentlich ganz gut. Ja. Aber das Spielkonzept war trotzdem ganz cool.
Und zweisprachig, oder?
Ja.
Die Karten, ja.
Mhm. Die Begriffe stehen auf Deutsch und Englisch.
Also das ist halt aufgefallen auch, dass Pegasus da sehr drauf achtet, auch bei dem Crown of Dings hat man die Karten zum Beispiel umgedreht, da waren die Englisch. Ja, Crown of Dings, ich meine, keine Ahnung, Crown of Nenara. Da war das ja so, dass die wenigen Karten, die Text hatten, auf der Rückseite direkt Englisch hatten. Also das merkt man schon, dass da so der Verlag auch einfach aus Kostengründen das
wahrscheinlich
ja, Internationalisierung.
Mich würde interessieren bei Farben, ob das immer noch so ist, dass man, wenn man eine Farbe gelegt hat, die weg ist, also dass ich danach die Farbe nicht mehr nutzen kann für die anderen Begriffe.
Ja,
denke ich mir halt auch, da kommt irgendein Begriff und ich würde mir denken, ach, grün wird jetzt so gut da passen, jetzt so eine tolle Geschichte dazu, aber ich habe es leider schon gelegt.
Ja, aber das
war nicht so.
Nicht schlimm.
Okay.
Dann schummelst du halt ein bisschen, sagst die gleiche Geschichte, nur mit einer anderen Farbe.
Ja, du musst halt die Story irgendwie der Farbe anpassen, oder nicht?
Genau.
Ja, eben. Du musst halt kreativ werden.
Ach so, rum.
Ja.
Mhm.
Nimmst halt einen anderen Gegenstand, der dann grün war, aber wenn du Orange hattest wegen dem Regenschirm, sagst du halt, ja, und der Griff war grün oder so. Also kannst ja dann auch so ein bisschen... Das geht ja dann schon. Ja, aber ein kommunikatives Spiel. Also
ja.
So ein bisschen über die Schulter geschaut halt mal, finde ich.
Man lernt natürlich seine Mitspieler
auch so kennen. Man lernt die Leute gut damit kennen. Ja. Im Gegensatz zu den anderen Spielen, die wir heute hatten.
So, als Lehrer muss ich jetzt mal kurz nachfragen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein gutes Spiel für die Schule ist, oder? So für den Sprachunterricht?
Ja, als Kommunikationsübung kann man das auf jeden Fall benutzen. Ob es wirklich irgendwas trainiert, außer jetzt der Merkfähigkeit, Weiß ich nicht so genau.
Ja, also kreatives Schreiben oder so machst du ja sonst auch, da ist es halt nicht
ja, immer. Also häufig waren die Assoziationen auch an den Haaren herbeigezogen, muss man sagen.
Also zur Auflockerung, oder?
Von die daher, Kunde, die sich noch nicht kennt, ob das jetzt wirklich die Kreativität großartig schult, weiß ich nicht. Eher die Merkfähigkeit,
würde okay,
ich
sagen. Dann
schon. Aber kann man in der Schule benutzen, sicherlich. Nächstes Spiel.
Mein Highlight heute war Meeple Circus.
Ah, okay.
Man hat euch echt aber durchs ganze Zelt klatschen gehört.
Ey, das war super. Meeple Circus war letztes Jahr auf der Messe in Essen in der englischen Version schon so ein heißer Kandidat, den alle haben wollten, der auch super schnell ausverkauft war. Wo ich dann immer so mitgekriegt habe, so, hey, Meeple Circus, da stapelt man doch nur Figuren, warum sind da alle scharf auf dieses Spiel? Hier rennen doch eher so die Vielspieler rum. Jetzt habe ich es heute gespielt und kann 120%ig verstehen, warum. Es macht einen unglaublichen Spaß. Also Ausgangslage ist, wir haben alle eine Zirkusmanege vor uns und haben verschiedene Meeples, also verschiedene Figürchen, die klassischen Meeples, die man aus Carcassonne kennt, mit freundlicher Genehmigung von Hans im Glück.
dann auch nicht.
Doch, haben sie extra nachgedacht.
Ah, doch.
Ja, ja. Bei dem Crown vom Venarastadt ist übrigens hinten auch drauf.
Ja, ja. Ja. Da steht in der Anleitung immer auch wirklich herzlichen Dank an Hans im Glück drin. Die holen sich da immer die Lizenz ab. Weil die Figur schon sehr eindeutig die Carcassonne-Figur ist. Dann ist ein Kamel dabei, ein Elefant, ein Tiger, alles so aus schönem Holzmaterial. Und dann hast du verschiedene Kärtchen, wo Kunststücke abgedruckt sind, die verschiedene Punkte geben. Das sind dann Beifallspunkte, die das Publikum dir gibt, wenn du es schaffst, diese Figuren zu machen. Da ist dann halt zum Beispiel ein Elefant, der auf dem Rücken liegt und dann balanciert der so eine blaue Tonne auf seinem Hinterfuß und dann steht ein Männchen drauf. Und dafür gibt es 4 Applauspunkte, wenn du das in deiner Manege machen kannst. Dann ist so ein ganz cleverer Mechanismus. Du kannst dir nicht immer einfach alles nehmen, was in der Tischmitte liegt, sondern es gibt so Plättchen, wo du dann eben sagst, also gut, ich möchte jetzt gerne den Elefant und das Holzstück haben, aber dann fehlt mir das Fass. Also du musst halt immer so ein bisschen auch gucken, was nehme ich mir denn jetzt aus der Tischmitte, damit du diese Figuren überhaupt bauen kannst. Dann ist so eine kleine App dabei, oder die du halt installieren musst mit der Zirkusmusik. Die läuft dann 2 Minuten. Kann man natürlich auch mit dem Timer spielen, aber es gibt so bestimmte Karten, die dann auf die Musik reagieren. Und dann hast du 2 Minuten Zeit, diese Kunststücke aufzuführen. Das machen dann alle parallel. Und das ist wirklich auch das Schöne daran. Es gibt so eine ruhige Phase. Jeder nimmt sich so neues Material. Es gibt dann 3 Runden, wo man immer wieder neue Sachen zu sich nimmt. Und bei den 2 Minuten läuft es dann parallel und dann wird halt ausgewertet. Es gibt dann so Regeln, dass rote Männchen, rote Artisten geben mehr Punkte, wenn sie weiter oben sind. Blaue geben eher Punkte, wenn sie auf dem Boden sind, berühren und andere über sich haben. Und dann, Stefan, kommen die Spezialfiguren dazu, die dann so Spezialpunkte noch geben, das sind Bodybuilder oder ein Krokodil oder sowas, die dann unique Figuren sind. Und der Bodybuilder kriegt dann zum Beispiel mehr Punkte, wenn er möglichst viel auf sich trägt. Und da gibt es dann auch immer noch Varianten. Auf der Rückseite gibt es dann immer noch eine andere Variante. Also ich hatte zum Beispiel eine Tarzan-Figur, die dann halt Punkte kriegt, wenn sie die höchste in der Manege ist. Ja, und solche Geschichten. Sodass du halt auch eine hohe Varianz hast, bei jedem Spiel eben verschiedene Fähigkeiten der Figuren hast. Und jetzt kommt der Clou. Es gibt 3 Runden. In den ersten 2 sammelst du quasi neues Material. Und in der dritten ist dann die Hauptaufführung. Und da gibt es nochmal extra Punkte für so quirky Karten, die du nimmst.
Weiß nicht, wie Berge des Wahnsinns mäßig.
Berge des Wahnsinns.
Ah, okay.
Also du nimmst dann zum Beispiel eine Karte, wo drauf steht, du kriegst nochmal 7 Punkte extra, wenn du zu jeder Figur, die du in die Manege setzt, ein schmutziges Gerücht erzählst. Ja, du musst dann so Geschichten erfinden, während du deine Figuren stapelst, wer mit wem ein Verhältnis hat und warum der Elefant und so. Und ich hatte zum Beispiel dann eine Karte, ich musste mir ein Auge zuhalten beim Bauen. Und das macht es wirklich, wirklich schwer. Nicht nur, dass du nur eine Hand hast, um die Figuren zu machen, sondern dir fehlt die räumliche Tiefenwirkung. Ja? Oder du hast Karten bei
denen. Ich muss mir zum Beispiel voll zum Affen machen, da kann man in der Musik ab und zu mal Applaus und dann musst du immer aufstehen, Handküsse ins Publikum
schmeißen
und sagen, ich liebe euch alle.
Oder wenn dir eine Figur umfällt, musst du sie auf den Finger beißen, oh, ich bin ja ungeschickt. Also wirklich super Karten, wo ich dann auch gesagt habe, diese Karten kann man eigentlich auch in andere Brettspiele mit einbauen. Also es hat unglaublich Spaß gemacht. Gerade diese letzte Runde wird dann auch nicht mehr parallel gespielt, sondern jeder schaut dem anderen bei seiner Hauptaufführung zu, damit der Druck nochmal steigt. super, hat unglaublich Spaß
gemacht. Ja, ich fand es auch im positiven Sinne einfach mega albern. Und ja, die Musik trägt auch voll dazu bei. Genau, das ist diese typische Clown-Musik. Ich habe nur ein negativen Aspekt, den wir uns irgendwie da so rausgepickt hatten. Du hast ja schon gesagt, man muss diese bestimmten Aufgaben erfüllen, die das Publikum sehen will. Und manchmal kriegst du einfach durch diese anderen Plätze, die da vorher ausliegen, kriegst du einfach nicht das Zeug, um diese Aufträge zu erfüllen. Ja. Oder du bist irgendwie Letzter, der was aussuchen darf, und dann ist es halt schon weg. Dann machen die anderen, wir waren jetzt zu dritt, dann machen die anderen zwei vor dir halt einigermaßen gut Punkte, weil sie halt das Zeug haben. Und du kannst es halt einfach nicht erfüllen, weil du hast das Zeug halt nicht dafür gekriegt. Mhm. War dann ein bisschen gefühlt unfair, aber es hat sich über das Spiel dann rausgelevelt.
Es wird ein bisschen damit ausgeglichen, dass immer der oder diejenige, die am weitesten hinten liegt, darf dann sagen, welche Figur von den vier, die ausliegen, kommt weg und dann kommt eine frische. Also Daniel zum Beispiel bei uns lag hinten, er hatte keinen Elefanten die ganze Zeit bekommen und dann gab es halt immer sehr viele Punkte für Elefantennummern und er dann so, tschüss Elefant, und dann gab es halt auf einmal Pferdenummern. Ja, und dann hatte er wieder einen Vorteil, weil er einen Elefant hatte, kein Elefant, sondern ein Pferd hatte und wir nicht. Also das gleicht sich da ein bisschen aus, aber das wäre so ein kleiner Nachteil.
Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man das Spiel, wie gesagt, nicht ernst nimmt und es halt nicht wirklich drum spielt, um zu gewinnen, sondern dass man einfach Spaß hat am Tisch. Und dann ist es auch wurscht, ob man jetzt halt mal eine Runde nicht das Zeug hat, was man kriegt. Ja.
Aber hat man einen Auftrag oder wie?
Es liegen immer vier Aufträge da, was das Publikum gerade so Trends. Und die zählen für alle. Okay. Und die kannst du auch miteinander kombinieren. Also du kannst in deiner Zirkusaufführung so viel von diesen vier Aufträgen, du kannst sie auch mehrmals schaffen, wenn du entsprechendes Material dafür hast.
Also ich habe es nicht gespielt, deswegen habe ich jetzt auch gerade so gebannt gelauscht, weil es war schon so, als ich da an den Tisch gekommen bin, dieser Spaß hat übergeschwappt. Ja, ja. Also man hat es einfach, da muss man nicht lange, da sitzt man bestimmt 10 Sekunden dran und merkt, oh, hier ist gerade was am Gange. Das ist, die haben da gerade richtig Spaß. Und
ja, ich mag dazu mal sagen, also ich habe es ja heute auch gespielt und klar, wir haben viel gelacht, das ist natürlich so. Ich muss aber trotzdem sagen, wenn jetzt mich das nächste Mal einer fragt, hey, spielst du mit einer Runde Meeple Circus, würde ich wahrscheinlich eher nee sagen, ehrlich gesagt. Echt? Ja, und obwohl, ich mag eigentlich Geschicklichkeitsspiele und auch Bauspiele total gerne, aber Meeple Circus war mir dann im Großen und Ganzen irgendwie zu fummelig. Also ich meine, worüber wir jetzt leider, glaube ich, nicht sprechen können, weil ich glaube, es hat keiner gespielt. Es wurde auch das neues Pretzel-Game Man at Work vorgestellt und jetzt mal völlig unabhängig davon, wie gut das war, aber das kommt dann so mit großen Holzblöcken daher, die man aufeinander stapelt, und das finde ich dann direkt ansprechend. Oder wir haben ja eben schon unfreiwillig über Menaha gesprochen, wo ich so einen riesen Dschungeltempel baue. Also sowas finde ich total cool. Und dann Meeple Circus, also klar, witzig war das natürlich schon, aber diese Mini, stellt euch wirklich vor, ihr stapelt Carcassonne-Meeples übereinander.
Das ist die Originalgröße von diesem
Figuren. Ja, genau. Und das mache ich vielleicht in irgendeinem Eurogame in einer Downtime-Runde, wenn ich nichts Besseres zu tun habe. Aber das als tragendes Spielkonzept und das mit wirklich kleinen Kreisen oder so, da irgendwie dann Dinge zu stapeln. Ja, also.
Aber ich glaube, gerade weil es so klein und fummelig ist, ist auch lustig, dass dann auch öfter mal was umfällt. Dann hast du diesen Zeitdruck durch die 2 Minuten. Dann hast du irgendwie nur deine linke Hand, die du benutzen darfst.
Alle starren dich an.
Ja, genau, alle starren dich an. Ich glaube, das muss so sein.
Wenn das stimmt. Wenn
es größeres Material wäre, wie bei Hase auf Igel oder wie das früher hieß, dann wäre das zu einfach.
Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Und aber für mich war es dann eher ein Gag. Und ich sage, für einmal war das witzig. Aber das ist für mich
es kein tragendes
Spielkonzept.
Es ist so ein warmes Spiel. Es ist kein Spiel, was ich jetzt 3-4 Runden spiele am Tisch. Ja, absolut nicht. Mhm. Aber wenn jetzt abends so, komm, wir spielen noch was Kleines, noch mal eine Runde Meeple Circus. Das kannst du genauso mit Kindern spielen. Das ist halt ein unglaublich gutes Familienspiel, aber man kann es halt auch nach einer Runde Through the Ages, kann man auch noch sagen, jetzt nur zum Absacken noch eine Runde Meeple Circus oder als Trinkspiel oder was
weiß ich. Das ist so ein typisches Silvesterspiel, genau, würde ich sagen.
Aber für mich einer der ersten Kandidaten dieses Jahr für Spiel des Jahres.
Ja, Hunter und Kron haben ja auch schon ihr Seal of Excellence oder wie sie es nennen, dafür hergegeben. Also das war.
Ich glaube, das ist auf jeden Fall auf der Nominierungsliste. Fürs nächste Spiel des Jahres.
Okay. Ich habe es mir auch gedacht. Ich muss morgen nochmal spielen, glaube ich. Also das. Gut, was ich noch gespielt habe, und ich glaube, du warst auch dabei, Manu, war Micropolis.
Ja.
Und das war, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es ist von Mattergott, glaube ich, das Spiel. Und es ist auch von Pegasus, lizenziert. Und ja, was machen wir? Wir bauen einen Ameisenstamm. Und es liegen verschiedene Blättchen aus und die nehmen wir und legen die aneinander. Und da sind verschiedene Typen von Ameisen drauf. Da hat man zum Beispiel die Königin oder die Arbeiter oder Soldaten, und man nimmt sich immer eins von diesen Plättchen und baut das an, legt das an und hat dann so verschiedene Wege, also so Höhlen, die dann sich nach und nach entstehen, und möchte da möglichst viele verschiedene Früchte haben. Man möchte, dass da möglichst viele Ameisen abgebildet sind. Man möchte natürlich auch noch ein paar Soldaten in gewissen Höhlen und Bereichen so haben. Ganz verschiedene Punkte, Möglichkeiten sind da eben gegeben. Es spielt sich sehr locker, so flockig runter. Es hat diesen Mechanismus, wir haben überlegt, wie der heißt. Mir fällt der Name nicht ein, der auch schon bei Matches, die eben verwendet wird.
Ja, ein paar Leute heute haben gesagt, es sei so ein Drafting.
Drafting-Ding, aber für mich ist es nicht so richtig Drafting.
Also da liegen 7 Plättchen und je weiter du hinten eins nimmst, desto mehr musst du vorher zahlen. Also das erste Plättchen ist umsonst, dann das zweite kostet dann ein Männchen. Das ist doch kein
Drafting. Gute Frage, hat der Name der
Mechanismus? Ja, ist kein Drafting, was war bei Small World
zum Beispiel. Oder Matches, die...
Firenze war es genauso.
Ja, also gut, gibt es schon.
Als Sprachlehrer, sorry, ich habe es jetzt gerade in letzter Zeit noch mehrmals falsch gehört, das heißt Majesty und nicht Majesty. Bitte nicht Majesty.
Wird das jetzt sag's so nicht so häufig. Nico, dass du in jedem Podcast jetzt so eine...
Ja, sorry, es fällt mir einfach auf.
Also auf jeden Fall wissen wir nicht, wie dieser Mechanismus heißt, aber...
Ja, es ist, aber er wird dort angewendet. Ja,
aber wir haben die Chance, dem jetzt einen Namen zu geben und den zu etablieren. Und
das stimmt.
Benutzen den alle.
Ja, du hast...
Wie hieß das bei den Murmeltieren? Wie hieß die letzte Folge?
Ausapern.
Ausapern. Das ist ein Aper-Mechanismus.
Aper-Mechanismus. Okay, also nach einem Aper-Mechanismus wähle ich also einen Teil aus von diesem.
Gut, was haben wir da angerichtet?
Und legt die dann bei mir an und nachdem er das gemacht hat ein paar Mal, ich weiß nicht wie häufig, bis halt der ganze Bauch zusammenliegt.
8 Plättchen nimmt man insgesamt.
8 nimmt man, okay, die werden dann so kreisförmig angeordnet.
10 war es. Ich habe 10 Punkte für meine Königin bekommen.
Ah ja. Es werden dann 10 eben so angeordnet und dann hat man so einen Kreis gebildet aus diesen einzelnen Plättchen, wie bei einer Pizza. So einzelne Scheiben muss man sich das vorstellen, sie haben sie hingelegt, dann ist der Bau eben zusammen und dann fragt man so, ja, wie viele Ameisen habt ihr und wie viele Königinnen und wie werden dann die Punkte verteilt? Und dann zählt man das zusammen und dann nach einer halben Stunde ist auch schon wieder vorbei.
Das und dann Ganze. Vergisst man das Spiel auch nach 5 Minuten wieder.
Ja.
Also es war halt so, es hat sich so runtergespielt, hat Spaß gemacht, aber es war sehr belanglos.
Richtig.
Es war halt so extrem bekannt alles, dieser Drafting-Upper-Mechanismus war bekannt. Und es war jetzt auch nicht so mega spannend, ehrlich gesagt.
Ja.
Also es war ganz fluffig mit diesen Ameisen, dann hast du auch so noch so Möglichkeiten, manche Plättchen kannst du dann entscheiden, da setze ich dann jetzt so Kampfameisen rein, die dann am Ende nochmal Punkte geben. Aber irgendwie fehlte mir so der Anreiz, das nochmal zu spielen.
Richtig, genau.
Ja, das war
genau
das Gleiche.
Das war einmal Spiel.
Da ist jetzt nicht so viel Mechanik drin oder so viel Varianz, dass ich einen Reiz habe, dann nochmal besser zu werden.
Mhm.
So. Ja. Ich meine, ich habe auch gewonnen. Ich muss es auch nicht einmal spielen.
Hast du?
Nee, stimmt gerade.
Aber für Fans von Ameisen-Kolonie-Bauspielen und der Mürmis immer zu krass war,
richtig,
vielleicht eine gute Alternative.
Also es ging schon fast wirklich so in die Kinderspiele.
Ja. Ich hätte auch überlegt, wenn, dann würde ich es mit meinem Neffen spielen oder irgendwie sowas, dann ansonsten wird das bei mir nicht mehr.
Als Familienspiel würde ich es schon fast gar nicht mehr einstufen.
Ja.
Dafür war es fast schon zu einfach.
Ja.
Gut, wenn wir gerade schon bei Spielen sind, die man nicht nochmal spielen muss, und jetzt ziehe ich, glaube ich, den Hass von vielen Leuten auf mich, ich würde gerne mal über Azul 2 sprechen.
Bam, bam, bam.
Ja, es tut mir wirklich leid. Es hat schon viele Ähnlichkeiten, jetzt besonders halt der
Mechanismus. Womit hat ich übrigens kurz den richtigen Titel noch
sagen? Ja, es heißt nicht Azul 2.
Es steht aber dick und fett Azul drauf. Wie heißt es dann? Die
Azul Redemption.
Die Glasfenster von Sintra?
Ja, irgendwie sowas.
Ich bin mir auch nicht sicher.
Ja, es steht Azul drauf, was soll ich machen?
Aber es steht keine 2 drauf.
Nee, das stimmt tatsächlich. Mhm. Ja, also der Mechanismus, wie ich diese Steinchen da nehme und so, das ist eigentlich alles das Gleiche. Was mir halt überhaupt nicht gefallen hat, ist, dass... Also man hat diesmal nicht so ein Brett, wo man Fliesenmuster auslegt, sondern es ist so eine Aneinanderreihung von Fensterglasscheiben, Streifen irgendwie. Und immer wenn ich diese 5 Steine da draufgelegt habe, dann werden die halt auch runtergeräumt und dann gibt's Punkte und dann werden die aber umgedreht. Und dadurch zum Beispiel ergibt sich nie irgendwie so ein cooles Muster, wie ich das bei dem ersten Azul hatte. Also ich habe ständig irgendwas, was wieder abgeräumt wird. Das hat mir schon mal nicht gefallen. Dann fand ich auch den Mechanismus, also es gibt ja so einen Glasbauer und der Mechanismus ist, ich muss halt immer den Glasbauer dahinstellen, wo ich gerade was einbaue und alles, was weiter links ist, darf ich dann erstmal nicht weiter bebauen. Dann muss ich erstmal eine Runde aussetzen und den wieder ganz vorsetzen, damit ich dann wieder weiter nach rechts laufen darf. Ich mag halt persönlich einfach keine Spiele, wo ich eine Runde aussetzen muss. Das finde ich irgendwie blöd.
Ich fand den sehr cool, den Mechanismus.
Ja, ich weiß, das kann man taktisch nutzen und so weiter, aber aussetzen finde ich irgendwie... Nee, ist nicht so meins. Ja, und dann auch mit dem ganzen Wertungsding. Also ich fand das einfach so krass befriedigend teilweise bei Azul, wenn du dir da so ein Muster mit Lücken hingebaut hast und dann setzt du da so einen Stein und so, bam, der gibt jetzt 9 Punkte. Und hier hast du halt einfach so eine Leiste von oben nach unten und sagst so, ja, 4 Punkte, abräumen, nächste. Also irgendwie, weiß nicht, mich hat es leider nicht angefixt. Ich werde weiterhin lieber das erste spielen. Azul 2 ist halt nicht, Azul 1 ist halt nicht Reef.
Was ich problematisch fand an dem Spiel, ich meine, es ist schwer, das jetzt zu beurteilen, denn man muss vielleicht dazu sagen, das war jetzt das letzte Spiel, das wir am Abend gespielt haben. Es war, glaube ich, schon 8 Uhr durch. Das heißt, wir waren alle schon ein bisschen groggy. Dann standen super viele um uns herum, mit denen haben wir uns auch noch so richtig unterhalten. Also wir haben uns nicht so richtig auf das Spiel zu 100% eingelassen, sage ich mal so. Trotzdem muss ich aber auch sagen, wir haben es dann so super emotionslos runtergespielt. Also man hat einfach die nächste Aktion gemacht, aber man hat sich nie gefreut. Du hast das teilweise schon, finde ich, sehr gut begründet. Was ich noch sagen will, was mir schwächer erschien als beim ersten Azul. Beim ersten Azul ist es ja so, wenn ich mir dann verschiedene Steinfarben nehme, dann überlege ich ja auch, in welche meiner 5 Reihen will ich die legen? Wo passen die gut rein? Und aufgrund dessen treffe ich ja auch die Auswahl, welche Steine nehme ich überhaupt? Und bei Azul 2, jetzt habe ich es auch schon gesagt, da überlege ich irgendwie gar nicht, wo könnte ich diese Steine jetzt hinlegen, denn es gibt halt immer nur, also jedes Feld gibt halt mit seiner Farbe vor, welchen Stein du da drauflegen kannst. Das heißt, du nimmst dir einfach die gelben Steine und du weißt, okay, ich muss die jetzt da hinlegen, weil das meine gelben Felder sind.
Ja, und dazu kommt ja noch dieser Glasbauer, vielleicht steht er gerade in der Mitte und du willst halt eigentlich nicht eine Runde aussetzen und dadurch fehlt ja schon wieder irgendwie die Hälfte der Streifen, die links von dem sind.
Ja, aber das
da willst du auch nichts rein.
Das fand ich aber gut. Denn einmal verhindert er, dass du halt einfach jederzeit immer jedes Feld belegen könntest. Dann hättest du ja gar keine Einschränkung mehr. Und auch dieses, dass ich mal taktisch passen kann und sagen, ich schiebe meinen Glasbau jetzt nach links und so muss ich einen Zug mal gar keine Steine nehmen. Das fand ich eigentlich eine coole Idee.
Das macht halt dann jeder
und
dann
aber bist halt, du wieder dran. Man füllt halt einfach nur diese Reihen auf und wenn die irgendwann voll ist, dann gibt's Punkte dafür. Also es ist gar kein Überlegen mehr, wo platziere ich die Sachen, um irgendwie ein gutes Muster zu bauen, hast du schon gesagt. Also klar, vielleicht entwickelt sich das auch irgendwie mit weiteren Partien anders und man sieht da mehr taktische Möglichkeiten. Die gibt's bestimmt auch in dem Azul-Nachfolger. Aber jetzt nach dem ersten Eindruck war ich jetzt auch nicht so begeistert.
Und ich finde auch ehrlich gesagt die Steine bei Weitem nicht so angenehm zu bespielen.
So Plexiglas-artig, oder?
Ja, so soll es aussehen. Es fühlt sich halt ehrlich gesagt, also für mich hat es sich angefühlt wie billiges Plastik. Es hatte schöne
Farben. Transparente Plastiksteine, farbig transparente
Plastiksteine. Ja, es waren schon schöne poppige Farben, das war schon cool, aber es fühlte sich halt irgendwie nach billigem Plastik an, was es wahrscheinlich nicht ist. Aber so dieses, sage ich es halt zum 100. Mal, dieses haptische Gefühl bei Azul, dass diese Steine auch so ein bisschen Gewicht haben und so, hat halt irgendwie gefehlt. Also ich brauche es, glaube ich, ehrlich gesagt nicht.
Ich werde es morgen, wir gehen ja morgen nochmal hin. Mhm. Ich werde es morgen mal spielen, auf jeden Fall. Mhm. Ich halt jetzt heute auch, also jetzt nicht von euch, von anderen, die es gespielt haben, eher auch ein paar positive Stimmen gehört. Also, was sie gesagt haben, ist eigenständig genug, dass es neben Azul bestehen kann, ohne jetzt direkt irgendwie so als billiger Abklatsch zu gelten. Und was einige gesagt haben, dass man sich eher besser irgendwie ärgern kann als beim ersten Azul. Stimmt das?
Dass man sich eher mir jetzt nicht so aufgefallen, aber das liegt halt wirklich auch dran, dass wir das jetzt so runtergezockt haben.
Ja, ich denke halt, in der ersten Partie konzentrierst du dich ja auch immer noch mehr auf dein eigenes Tableau und nicht so auf die anderen Sachen.
Also du kannst halt schon viel mehr gucken, weil du ja, wenn du so eine Spalte fertig machst, kannst du ja dann was umdrehen und kriegst dann die Punkte von den Spalten rechts davon nochmal und so. Das kannst du viel besser einschätzen auf einen Blick als beim anderen. Was muss ich denn irgendwie wegnehmen, damit der andere jetzt keinen Vorteil davon hat?
Aber ich finde, du kannst, jetzt mein erster Eindruck ist, du kannst vielleicht nicht so gezielt ärgern wie beim ersten Azul, weil du ja nicht immer garantieren kannst, wenn jetzt nur noch eine Farbe da liegt, dass mein Nachfolger die nehmen muss. Bei Azul macht man das ja gerne so, es liegen noch 2 Farben da, dann gucke ich natürlich auf den nachfolgenden Spieler, was kann der nicht gebrauchen und dem überlasse ich die Farbe. Und durch diesen Glasbauer, der in der Regel immer irgendwo in der Mitte steht, kannst du ja immer meistens noch ausweichen und sagen, ach nee, komm, ich nehme jetzt nicht und bewege lieber meinen Glasbauer nach links. Ja, aber wie gesagt, das ist, da muss man mehr Partien spielen, um das besser einschätzen zu können. Ich würde übrigens auch gerne noch ein paar Partien spielen. So ist es nicht, dass ich jetzt nach der ersten Partie keine Lust mehr drauf hätte, aber so super begeistert war ich dann nicht.
Also ich habe ehrlich gesagt keine Lust noch auf weitere Partien und ich glaube ehrlich gesagt, dass es ein marketingstrategischer Fehler war, das halt auch wieder Azul zu nennen.
Glaub und nicht Azul 2. Nicht Azul 2. Oder Azul von Amara. Oder wie hieß das andere?
Emara. Ja, aber da gebe ich dir sogar recht mit dem, weil es können da schon einige Leute kommen, die sagen, sie würden gerne das Spiel des Jahres kaufen und sehen dieses Azul und nehmen es mit. Ja. Und dann ist es halt was ganz anderes als das, was der kleine Maximilian gesehen hat bei seinem Freund, als sie es gespielt haben.
Das kann natürlich auch
stimmen. Und das ist vielleicht dann nicht so geschickt.
Es kommt auch arg schnell, finde ich. Mhm. Also das Lager jetzt, wo wir heute die Führung gemacht haben, ist noch voll von Azul. Das verkauft sich noch richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Und jetzt da direkt es wird ja empfunden wie ein Nachfolger. das so schnell zu bringen.
Das heißt ja auch so.
Es ist definitiv ein Nachfolger. Anders als bei Reef, das wurde ja immer gerne als Nachfolger bezeichnet. Richtig. Aber Azul 2 ist definitiv der Nachfolger.
Kanntet ihr jetzt Reef eigentlich schon? Also das war ja von heute Berlin auch da, von der BerlinCon. Aber ist ja auch nur eine Neuheit, oder?
Ja, da kannst du Chris so fragen, weil der war davon relativ begeistert, oder?
Ja, hat heute auch gekauft, ja, jetzt gerade hier gut da rein.
Hast du gekauft?
Ich habe auf der BerlinCon habe ich es mir gekauft.
Ah, ja, okay.
Ja.
Ja, sag doch nochmal 3 Minuten was dazu.
Da haben wir schon auf unserer BerlinCon-Folge drüber gesprochen. Aber ich mag Reef, gefällt mir gut.
Okay. Nee, weil ich habe es auch noch nicht gespielt. Das werde ich morgen auch mal anschauen.
Gut.
Das ist aber das, kurz da rein, das Material fand ich da auch nicht so ansprechend. Das ist auch sehr plastik, sehr poppig.
Ja.
Also gerade im Vergleich zu Azul ist es, finde ich, nicht sehr ansprechend.
Es fühlt sich so an wie so Duplo-Steinplastik.
Ja, das sind so muschelartige.
Das sieht eher aus wie Kinderspielzeug, das stimmt schon.
Ja, also hier, wenn ich das anschaue, habe ich das Gefühl, ich bin in einen Kindersandkasten getreten. Mhm. So mit so Bauförmchen.
Genau. Ja,
ja. Und das macht mich jetzt persönlich nicht so an. Aber mal gucken, vielleicht ist es spielerisch gut.
Ja, BerlinCon ist auch noch das Stichwort. Ich habe heute dann nochmal die finale Version von The Boldest gespielt, was wir in Berlin auch nur so angespielt haben.
Von der Sophie.
Von der Sophia Wagner. Und es tut mir jetzt auch wirklich richtig leid für Michael.
Das neue Spiel von Sophia Wagner ist schon eher.
Es tut mir jetzt auch echt leid für die Edition Spielwiese, weil ich eigentlich, ja, wenn ich so überlege, ich mochte eigentlich wirklich alle Spiele bisher von Ihnen. Michael Schmidt und sein Team sind mir echt sympathisch. Aber ich glaube, es könnte wirklich das erste Spiel sein, wo mir der Prototyp besser gefallen hat als das fertige Produkt im Endeffekt. Es liegt aber einfach am Thema. Im Prototypen ging es noch drum, oder prinzipiell geht es drum, wir spielen so verschiedene Fraktionen, die verschiedene Arten von Mitgliedern haben, was weiß ich, Jäger, Handwerker, Krieger oder irgendwie sowas. Und damit versuchen wir aus so einem bestimmten Gebiet, da liegen Karten aus, halt möglichst punktereiche Karten rauszuholen in einer gewissen Reihenfolge. Und es war im Prototypen noch ein Dungeon-Crawler eigentlich. Also da bin ich in diesen Dungeon rein und habe versucht, Schatztruhen rauszuholen oder irgendwelche magischen Gegenstände und so Zeug war das. War ehrlich gesagt ein bisschen ausgelutscht, aber hat halt einfach gepasst. Und jetzt in dieser neuen Version ist es in so einer komischen, es sieht nicht aus wie Avatar, aber es ist in so einer komischen Avatar-Science-Fiction-Wald-Setting-Mischung. Und hat irgendwie bei mir überhaupt nicht getriggert. Also,
was sammelt man dann da?
Ja, irgendwelche, da liegen dann Jetpacks rum und irgendwie elektrische Kettensägen und so. Also es ist sehr löblich,
dass die Packung ja gar nicht her. Wenn man
von nee. Also es ist sehr löblich, dass sie mal was anderes probieren. Und sie haben ja auch schon mehrmals gesagt, sie haben dann auch versucht, verschiedene Ethnien reinzubringen. Und diese Helden, die man da spielt, das sind dann auch teilweise Leute mit Behinderung in den Beinen, die dann trotzdem irgendwie auf so einem Gehroboter sitzen und so. Das ist alles wirklich sehr löblich. Aber im Endeffekt hat es mich dann in der Umsetzung, wie es jetzt im Endeffekt dann rausgekommen
ist. Was ist es denn für eine Art von Spiel? Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was für eine Mechanik da.
Okay, also wir haben, ja wie gesagt, diese verschiedenen Personengruppen und die werden in einer bestimmten Reihenfolge abgehandelt. Und man muss dann so eine Art Blind Bidding, also blindes Bieten drauf machen. Und man hat von jeder Gruppe eine gewisse Anzahl und man setzt halt dann vorher fest, ich möchte jetzt für diese Aktion 3 Krieger einsetzen zum Beispiel. Und wenn das alle gemacht haben, dann wird eben aufgedeckt und der die meisten geboten hat, der darf das dann wirklich machen. Und dann liegt da eben so ein Muster aus von 20, sind es glaube ich, von diesen Kärtchen, also 5x4. Und dann gibt es halt gewisse Regeln, nachdem du dann mit dem Krieger da Punktekärtchen rausnehmen darfst.
Mhm. Und das ist dann quasi der Dungeon Crawl sozusagen.
Genau, und der Gag bei der Sache ist halt praktisch, sich zu überlegen, welche Plättchen oder welche Kärtchen will der andere praktisch haben, wie viel biete ich jetzt, damit ich vor dem drankomme. Mhm. Kommt da noch mit rein, alle Karten, die du in der Runde verbraucht hast, kriegst du jetzt übernächste Runde wieder zurück. Also verballere ich jetzt meine ganze Hand gleich sofort, um irgendwas zu kriegen, oder hebe ich mir das auf. An sich alles schon ganz nette Mechaniken, aber irgendwie, wie gesagt, jetzt in dieser Umsetzung keine Lust.
Aber hat dir jetzt nur das Thema nicht zugesagt oder die Mechanik auch nicht? Also war die auch im Prototypen besser? Weil das klang jetzt so, als hätte sich das...
Nee, da hat sich mechanisch nichts geändert, aber das ist wieder so ein Fall, wo das Thema irgendwie doch so den Eindruck ein bisschen mitbestimmt, würde ich sagen. Irgendwie, ich kann auch jetzt so kurz danach noch nicht so wirklich sagen, wieso, aber irgendwie hat es in Berlin mehr Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht so genau, woran es liegt. Und dann kam noch so ein
paar andere Sachen mit dabei. Du hast mit mir gespielt und dann vielleicht mit jemand anderen.
Das wird sein, ja. Ja, dann auch so Symboliken, die jetzt ein bisschen anders waren noch und so, die waren dann nicht ganz so intuitiv. Also es war irgendwie so ein Mischmasch aus verschiedenen Sachen, die mir jetzt nicht so gut gefallen
haben. Du hast auch gespielt in
Berlin. Ja, also bei mir war es eher so, dass ich das Gefühl hatte, zumindest bei dem, was ich da angespielt habe, hatte ich auch wirklich nur einen kleinen Ersteindruck, dass ich es nicht genug beeinflussen kann. Das heißt also, ich muss einschätzen, was die anderen legen, aber in der ersten Runde, wir haben all die gleichen Karten auf der Hand, ich habe keine Ahnung, was die anderen legen würden. Das ist einfach
Speed-Spiele ja eh nicht.
Ja, nicht so sehr, das stimmt. Aber da war es halt einfach so, ich habe erstmal Kochen gewählt. Gibt es das eigentlich noch?
Ja, nee, genau, den Koch gibt es noch. Koch. Mit dem kriegst du neues Personal praktisch rein. Ja.
Also du legst halt dann einfach drei Kochkarten aus deiner Hand auf und guckst dann danach, wer hat auch noch alles Kochen gewählt. Und ich habe drei gewählt und nur zwei, also darf ich es zuerst machen. Mhm. Und die anderen dürfen es gar nicht mehr machen, die weniger gelegt haben. Aber das ist irgendwie so gewesen für mich, ja, wie soll ich das jetzt ahnen? Also
das aber ist an Beatspieler immer ein Problem am Anfang, finde ich, wenn man den Wert noch nicht so richtig weiß, was man da
bietet. Genau, und nachher kommt es aber so, dass die sind drei bei mir jetzt erstmal raus. Also die kommen dann erst später wieder zurück. Ja. Die waren ein Proto in der Taverne und jetzt weiß ich nicht, wie das kommt.
Die gehen irgendwie Party machen.
Und Party machen, okay.
Das sah aus wie so ein Militärlager.
Oder es was. War für mich aber auf jeden Fall so ein Spiel, wo ich gesagt hätte, ja, das ist jetzt nicht so, dass es bei mir groß in Erinnerung bleibt, dass ich sage, oh, ich freue mich voll auf Essen, dieses Spiel zu haben, sondern eher, ja, wenn es dann fertig ist, spiele ich es nochmal und gucke es mir dann an und schaue, wie es sich entwickelt hat und wie es jetzt ist.
In Berlin kam es noch so lockerflockig rüber.
Das kam lockerflockig rüber.
So. Ja. Und jetzt kam es so ernst rüber. Das hatte so eine, sind es belgische oder französische Comics immer? Also das hatte so, so eine typische Comic-Grafik aus den 80ern.
Aber
eines
der schönsten Cover.
Von dem ja, wunderschön.
Sieht super aus an sich, aber es passt irgendwie nicht zu dem, was du im Spiel machst. Zumindest für mein Gefühl.
Das ist ja echt eine super interessante Aussage von dir, Nico. Also ich meine, so wie Crown of Imara heute eine 0815 Ressourcen- und mittelalterliche Stadtthematik hatte, hatte The Boldest damals noch auf der BerlinCon eine 0815 Fantasy- und Loot-Sammel-Thematik.
Ja,
und wie viele sagen dann in solchen Fall immer, ach, hätte man hier nicht mal was anderes machen können. Und jetzt haben sie mal was anderes gemacht und Nico sagt tatsächlich, oh, es hätte dem Spiel hätte vielleicht eine 0815 Fantasy-Thematik besser getan hier. Hört man ja auch nicht allzu oft.
Nee. Ja, aber das ist mein Geschmack. Ne? Schaut es euch selber an, bildet euch eure eigene Meinung, aber das ist so mein Eindruck gewesen. Ja, ich überlege gerade, aber das war es, glaube ich, soweit von mir.
Ich habe auch nur noch einen Titel auf
meinem Zettel. Ja, bei mir ist auch noch genau ein Titel, ich glaube, es ist der gleiche.
Ja, wir haben dann glücklicherweise noch den neuen Alexander Pfister gespielt heute.
Also das Spiel von ihm.
Nämlich Blackout, Murder in Hongkong. Nee, das war ein anderes Spiel, aber Hongkong ist der Untertitel.
Ja.
Okay, Blackout Hongkong. Ja, das Spiel, das erst ja vor kurzem ungewöhnlich spät eigentlich angekündigt wurde.
Eine große Überraschung, ja.
Genau, damit gerechnet. Ist noch ein neuer Pfister bei Eggert-Spiele. Damit haben, glaube ich, wirklich die wenigsten gerechnet. Ja, und davon war glücklicherweise ein Handmuster heute da und wir dachten schon, oh, das ist bestimmt eine Dauerausleihe. Alle wollen das wahrscheinlich spielen. Ja, und nachdem wir dann mit dem zweiten, nachdem wir dann mit Spirit Island durch waren, so das zweite Spiel, was ja vorgegeben wurde, kann man ja kurz erklären. Also Crown of Imara und Spirit Island wurde so vorgegeben für alle und danach war dann offene Spieleausleihe. Das heißt, die ganzen Neuheiten standen da. Übrigens, wie ich finde, diesmal war es jetzt schon weggenommenes Fazit, aber echt eine amtliche Ausleihe diesmal. Coole, viele interessante Titel. Und die standen dann aber schon mehrfach da alle da und Blackout war nur einmal da. Es war auch nur so ein notdürftig beklebter weißer Karton. Also man wusste, okay, das ist der heiße Shit, das eine Exemplar, das es irgendwie gerade davon gibt. Und ja, dann waren wir halt durch und wir dachten uns so, irgendwie steht das noch da? Niemand hat es genommen, wollen wir es nicht einfach mal spielen? Und dann haben wir es einfach mal gespielt.
Und haben es uns erklären lassen, weil da braucht man schon ein bisschen. Erstmal, es ist so klassisch, ach, das fand ich wieder ganz toll, als wir die Regel gelesen haben. Das erste Mal, leg den Spielplan in die Mitte des Tisches. Es stand wieder dran. Haben wir hinbekommen, glaube ich, so einigermaßen. So, man sieht irgendwie Hongkong, sehr abstrakt, denn das Licht ist aus und es ist alles nur schwarz. Und man sieht so verschiedene Knotenpunkte und die bilden dann, ja, so verschiedene Bereiche, kann man es am ehesten sagen. Und da werden Marker reingelegt, jeweils drei. Die geben halt dann Boni, wenn man außenrum einen seiner Marker gesetzt hat. Es ist überhaupt nicht thematisch, muss man dazu sagen.
Hast du da eigentlich mal auf den Plan geachtet? War das im Untergrund wirklich eine Karte von Hongkong oder so?
Ich glaube ja.
Weil das sah ja wirklich nur so aus, wie einfach nur irgendein abstraktes Wegenetz.
Ja, so einfach so schwarz. Aber ich, also ich hab's, weiß ich nicht, war nicht in Hongkong, ich kann es nicht sagen.
Aber nicht darauf geachtet,
ja, gut. Es war halt sehr schwarz. Ja. Und da legt man halt in dieses Streckennetz, was da abgebildet ist, auch während des Spiels immer mehr von seinen Markern und kann halt dann diese Netze so verbinden. Wenn man es verbunden hat, kriegt man einen Bonus und man kann auch schon vor ein bisschen erkunden. So, das ist erstmal der Bereich. Und der andere Bereich ist so ein Deckbuilding, ja, so ein bisschen. Also man kann nach und nach Karten dazu kaufen. Und man würfelt Würfel, also ist alles so ein bisschen wieder, gell? So ganz viele Mechanismen zusammen, man würfelt Würfel und das sind die drei Rohstoffe, die dieser Runde zur Verfügung stehen. Das heißt also, wenn ich die dann nehme, wenn ich eine blaue Karte spiele, darf ich, oder blaue Würfel, was er gezeigt hat, den Rohstoff bekomme ich. Und wenn ich eine gelbe Karte ausspiele, ist es der gelbe, der bekommen ist. Aber solange ich die gelbe mal gespielt habe und die blaue, ist sie also so lange blockiert auf drei verschiedenen Feldern. Und irgendwann, wenn ich zu wenig Karten auf der Hand habe, kann ich eine von diesen drei Feldern wieder zurückbekommen. Da hatte ich einigen vier Karten, mal fünf und sage, ich nehme die fünf wieder zurück auf die Hand.
Magst du mal kurz erklären, was das für eine Metapher hat? Also Blackout ist der Stromausfall in
Hongkong.
Ja. Was ist die Aufgabe für euch als Spieler? Du erzählst jetzt gerade irgendwas von Karten und Farben, aber was ist denn die Aufgabe? Wollt ihr Strom wiederherstellen? Geht es ums Überleben?
Ich glaube, das soll der Hintergrund sein. Der kommt halt bis null rüber.
Ja. Das ist eine sehr gute Frage.
Das soll der Hintergrund sein.
Ja, schon alles. Ja, es kommt nicht rüber. Also das ist.
Wir haben uns jetzt natürlich auch nicht so den Flavor, die Flavor-Einleitung, die wahrscheinlich auf Seite 1 des Regelheftes stehen würde.
Ja, aber wenigstens steht ja immer dran, ich versuche jetzt Aktion Strom wiederherzustellen oder sowas. Dann weiß man ja.
Ja, nicht, man kann eine Batterie haben oder einen Erste-Hilfe-Kasten oder du kannst so.
Also ich finde so, der Grundmechanismus, der lässt eigentlich thematisch. Macht gar nicht klar, was wir eigentlich so machen.
Nee.
Man kann sich ja so weitere Karten kaufen. Da steht manchmal so flavormäßig drauf, welche gute Tat man dann gerade erledigt. Zum Beispiel,
Schule.
In der Schule den Strom wiederherstellen, im Krankenhaus helfen und da irgendwie was machen. Das war eigentlich auch die einzige Stelle, wo so ein bisschen Thematik durchkam.
Ja, krass. Also
das wirkt extrem abstrakt,
was ihr da erzählt. Aber es war überraschend gut. Also die Mechanik hat mich hier halt begeistert. Also es war schon so, dass ich mir überlegt habe, okay, wie spiele ich jetzt meine Karten genau aus? Also was sehe ich auf den ersten, was auf den zweiten, was auf den dritten Slot? Weil danach kriege ich ja neue Karten auf die Hand. Und danach kann ich halt nächste Runde wieder irgendwas ausspielen. Und dann wird gewürfelt, dann sieht man, ach, genau den Rohstoff, den ich jetzt gebraucht hätte, den habe ich jetzt nicht. Also muss ich nochmal umdisponieren. Wie mache ich das Ganze? Und das fand ich eigentlich interessant. Also das war so ein Mechanismus, den ich gleich gesagt hätte, würde ich jetzt weiterspielen. Also ich hätte jetzt wieder Lust, nochmal eine Partie zu spielen und nochmal zu schauen, wie es jetzt besser läuft und worauf man da gehen sollte.
Siegpunktejagd dann, oder?
Es ist eine Siegpunktejagd, ganz klar. Es ist eine Siegpunktejagd mit einem sehr aufgesetzten Thema, aber ja.
Also ich würde das überraschend in deiner Aussage noch streichen, weil du gerade gesagt hast, du fandest es überraschend gut. Für mich war das keine Überraschung, dass es gut war, weil, gut, es ist jetzt gemutmaßt, wir haben es auch nur angespielt, wir haben nicht mal die erste Partie durchgespielt, aber ich mutmaße jetzt einfach mal und sage, dass gliedert sich so perfekt in diese Reihe aus Mombasa, Great Western Trail und jetzt Blackout ein. Ich finde, die Spiele sind von einem Kaliber, weil das sind für mich alles so Titel, also die ersten beiden sind es definitiv, bei Blackout mutmaße ich es jetzt mal, wo mir schon irgendwie beim Regellesen klar wurde, das ist ein super Spiel. Das merkt man irgendwie sofort. Das sind total coole, verzahnte Mechanismen und nix irgendwie, wo man denkt, ja, das ist jetzt irgendwie so, kennst du schon. Und also so wie mich Mombasa und Great Western Trail begeistert hat, so hat es auch direkt Blackout mit seinen Mechanismen. Ich fand das total cool, was man da macht. Dieser Mix aus Handkartenmanagement, Ressourcen sammeln, um da Sachen zu erfüllen, sich aber auch noch ausbreiten aus einem Plan. Das bringt einem auch wieder Belohnungsplättchen. Also
Man ist der gleiche Autor, deswegen hast du ja die gerade auch genannt, Mombasa und Great Western. Deswegen hätte ich mir jetzt auch das überraschend, glaube ich, gespart. Weil nach den zwei Spielen hätte ich einfach auch erwartet, dass wieder so ein Knaller kommt. Aber Great Western Trail, ich habe es jetzt gerade letzte Woche mal wieder gespielt mit der Nord-Erweiterung, das hat halt eben ein Thema. Also auch wenn es ein abstraktes Spiel ist, ich habe trotzdem eine klare Mission, meine Rinder da hochzutreiben, ich weiß genau, was ich mache, meinen Zug da in die Bahnhöfe fahren und das fehlt mir momentan hier bei diesem. Vielleicht liegt es daran, dass es ein Prototyp ist?
Nee. Ich denke, es ist deutlich weniger thematisch als Great Western Trail. Dann kannst du es vielleicht eher mit Mombasa vergleichen. Das war jetzt eigentlich auch nicht sonderlich thematisch.
Das Überraschende hat sich auch darauf bezogen, dass ich halt Great Western Trail und Mombasa im Kopf hatte und das Spiel sehr erfrischend einfach eigentlich dafür ist.
Okay.
Es ist nicht so, es ist zwar kompliziert in dem Sinne, dass ich mir viele Entscheidungen so treffen muss und schon so alles so hinbauen muss, aber es hat nicht so viele Regeln wie die anderen. Nicht
so viele Einzelmechaniken.
Richtig, das sind so ganz viele
Einzelmechaniken. Western Trail ist ja völlig überladen.
Ganz genau, ist völlig überladen und mit sowas habe ich gerechnet. Mhm. Ich habe gedacht, ich habe Mombasa gespielt, ich habe Western Trail gespielt, ich kriege sowas in den Kaliber und das ist es nicht.
Weiß ich nicht, also ich glaube schon, dass es, also mir kam es schon anstrengend vor am Anfang. Ja, weißt du, diese neuen Karten, die da immer in der Auslage liegen, die du dir kaufen kannst, aber wenn du dir die kaufst du dir für Geld, ganz klassisch, mit dem gleichen Mechanismus wie Rokoko, also je mehr da noch zur Auswahl sind, desto teurer sind sie, kaufst du irgendwie die Reste, die andere übrig gelassen haben, sind sie schön billig. Aber nur wenn du die für Geld kaufst, heißt das nicht, dass du die ab dann benutzen kannst. Du musst die auch noch freispielen, indem du da solche Ziele erfüllst. Und auf jeder Karte ist ein Ziel, manchmal sogar zwei oder drei Ziele aus verschiedenen Ressourcen, die du gepaart abgeben musst. Und dann denkst du dir wirklich, wenn du jetzt deinen Zug beginnst, indem du bestimmst mit den Karten, welche Ressourcen du sammelst, denkst du, boah, was soll ich denn hiervon sammeln? Was werde ich denn davon kaufen? Mhm. Also ich fand das schon ja nicht anstrengend, das klingt zu negativ, sondern anspruchsvoll. Man hat direkt gemerkt, das ist ein anspruchsvolles Spiel.
Das schon, aber ich habe mich auf die Regeln bezogen. Und die Regeln habe ich zum Beispiel bei Great Western Trail, ich glaube, erst nach der dritten Partie überhaupt richtig gespielt, weil es so fitzelig ist und so viele kleine Regeln überall, die da verwendet wurden, weil es halt so viele Sachen drin hat. Und das ist hier ein bisschen weniger. Also hier fand ich das schon, also kam mir zumindest so vor, im Vergleich zu den beiden anderen Titeln. Aber ja, auf jeden Fall ein Titel, wo ich sage, möchte ich wieder spielen. Also das hat mich eigentlich beeindruckt. Also das ist schon so... Ja, ich glaube, das macht ganz viele Leute glücklich. Also das ist auch sowas, was erwarten die davon und das ist halt ein...
Ja. Ich denke, die Fister-Fans kriegen damit genau das, was sie wollen.
Richtig, ja.
Sehr schön.
Es gibt übrigens eine Kampagne dazu auch.
Oh mein Gott.
Ja, oh mein Gott. Aber es ist ganz harmlos. Es ist hinten einfach nur so... Es ist, hat er schon gesagt, ich habe bei Twitter geschrieben, auch danke für eine Kampagne. Da gemeint, ja, aber es ist nur halt... Ja. Nicht sehr thematisch, sondern eher, mach halt das so und so mal. Also das
eine Missionsausgangslage.
Richtig, genau.
Ich bin auch schon durchgedreht, als sie bei der Erklärung gesagt haben, Adventure Island und vielleicht kann man dann auch mal so Päckchen öffnen.
Ach, okay.
Es gibt dann, da sind so Kartenpacks drin, die du halt erst aufmachst, wenn du Mission XY spielst und dann steht dann zum Beispiel, du hast eine Höhle entdeckt, mach jetzt die Höhlenplättchen auf. Und dann hast du halt quasi neue Karten, die irgendwie für Höhlen zuständig sind, aber sitzt lang nicht irgendwie in Legacy oder sowas.
Nee.
Weil sowas gab es heute übrigens gar nicht im Pegasus-Programm. Irgendwas, was in die Richtung Legacy oder so geht.
Ja.
Wenn man jetzt mal von Detective oder so Kriminalfällen absieht, die ja auch quasi eine durchgängige Geschichte sind, aber so dieser Trend irgendwie Legacy oder irgendwie was mit digitaler Unterstützung. Wie gesagt, auch stimmt. Detective, die Ausnahme
ja.
mit einer Webseite, waren alles sehr klassische Spiele.
Ja. ja, aber schon gut. Also man hat schon gemerkt... Hast du
schon mal ein Legacy-Spiel vertrieben?
Nee.
Nee. Also ich fand heute auch, ich fand die Auswahl an Spielen, die hier gebracht wurden, wirklich stark insgesamt. Absolut, also
ja. Und wir haben noch nicht mal alles gespielt.
Richtig.
Ja, absolut. Ich freue mich auch total, dass wir morgen nochmal hinfahren
ja.
und nochmal ein paar Sachen spielen
können. Infra ist ja schon da, aber das will ich auf jeden Fall auch mir nochmal anschauen. Was werden wir noch morgen noch spielen? Was haben wir noch vorgenommen?
Ja, das Azul 2 muss ich schon nochmal spielen. Noch. Ja, Reef gibt's noch. Also es gibt auf jeden Fall, es ist eine große Auswahl, ich gebe dir recht, es ist nicht der Innovationsschub. Also es ist kein Spiel dabei, wo ich jetzt sage, sie haben kein Unique Game angekündigt oder sowas. Genau, ja. Sondern irgendwie sagt, oh ja, das ist das schlechthin. Aber es war wirklich eine sehr hochkarätige Auswahl. Also von den ganzen Spielen waren die meisten wirklich, so sie nachgesagt haben, oh, das ist ja immer wieder was Gutes gespielt, so ungefähr.
Ja.
Absolut.
So, dein Fazit von heute, Nico.
Ja, prinzipiell zur Veranstaltung hat es mir so Metakritik letztes Jahr besser gefallen. Ich fand es nicht so schön mit diesen zwei festen Terminen, die man da irgendwie hatte.
Mhm.
Gerade Spirit Island war vielleicht als so ein krasser Expertenklopper nicht das Richtige, um ja das da so einer großen Gruppe gleichzeitig zu zeigen. Der zweite Teil des Tages, dann diese Spielerausleihe, die hat mir echt auch wirklich super gefallen.
Es war genug da, man konnte eigentlich immer alles spielen.
Auch. Ja, genau, es waren auch genug Plätze da und so. Ja. Also, dickes Lob an Pegasus für den zweiten Teil zumindest und ja, vielen Dank für die Einladung.
Und wir hatten es gerade davon, die innovative Spiele, also es sind alles sehr bodenständig, klassische Spielprinzipien, oder? Also so die große, Stefan meinte gerade so wie Unique Game oder so, das hat jetzt irgendwie gefehlt.
Habe ich jetzt persönlich selber nicht gespielt, aber von dem, was du erzählt hast, Stefan, würde ich vielleicht da halt Detective
nochmal haben. Haben wir gesagt, genau.
Ja.
Das fällt so ein bisschen aus der Reihe her.
Genau. Gut, dann Pegasus ist erstmal fertig.
Mhm.
Ja.
Wir haben aber noch ein bisschen was anderes gespielt.
Ja.
Wir waren vor allem auch noch auf anderen Presse-Events in der letzten Zeit.
Ja, aber wollen wir jetzt mal mit Queen anfangen? Und dann
erstmal eine Verabschiedung noch, oder? Für diejenigen.
Ja, das kann ich dann so rein.
Das machst du selber rein, okay.
Und genau, das mache ich jetzt auch. Dort ging es munter weiter. Wie gesagt, bei prätagogen.de könnt ihr weiterhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Gut Brett, wie die Prätagogen immer sagen. Und wir hören uns morgen wieder. Tschüss.